Ja, nach diesem Vorspann zur Fachschaftsarbeit, also jetzt in den Vorlesungsstoff der Medientechnik rein. Dort ist der letzte Punkt noch mit einem Fragezeichen versehen, weil der waren wir noch am Diskutieren, wie er genau ausgestaltet wird. Der genaue Titel kommt dann im Foliensatz der nächsten Woche. Vom groben Ablauf her ist es so, dass wir uns heute ein bisschen mit klassischer Technik des Films und auch des Fernsehens befassen und der Videotechnik. Das ist zugegebenermaßen so ein bisschen Hintergrundinformation, die vielleicht nicht so ganz direkt in irgendwelche Noten einfließt, nicht ganz direkt in Sachen einfließt, die Sie tun. Aber ich werde es an ein paar Stellen versuchen auch anzudeuten. Es hilft doch eine ganze Menge, wenn man das versteht, was da an Hintergrund da ist. Und gelegentlich mal ist es dann einfach ein Handgriff, welches Kabel nehme ich oder so. Oder einfach ein Datenblatt zu lesen und zu verstehen, was heißen denn die Abkürzungen da drauf, was doch eine ganze Menge bringt. Ja, vom Ablauf ist es, wie gesagt, heute die klassische Technik, so ähnlich wie bei der Fotografie strukturiert. In der nächsten Vorlesung dann die digitale Variante, wobei es da ein bisschen weniger dazu zu sagen gibt als bei der Fotografie. Auch ein bisschen was über Gestaltung und Produktion. Und am Abschluss dann ein Kapitel über Programmieren für Videoinformation sozusagen, wo wir dann uns doch entschieden haben, jetzt ein bisschen was über das Java Media Framework noch zu machen. Es gibt dann noch eine dritte Vorlesung zum Thema Film- und Videotechnik, da möchte ich vielleicht auch gleich Werbung machen, das ist also der übernächste Termin von heute aus. Das ist dann in der Pfingstwoche und dort haben wir versucht und wahrscheinlich erfolgreich versucht, so wie es ausschaut, einen externen Dozenten zu kriegen. Das ist einfach eine ganz andere Vorlesung. Da haben wir einen Gastdozenten da, der eben wirklich aus der Filmproduktion kommt, der also selber Fernseh- und Kinofilme produziert hat und Ihnen sozusagen wirklich hoffentlich aus dem realen Leben erzählen kann, was da tatsächlich wesentlich ist und was da abläuft. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der da nicht vor einem leeren Hörsaal steht, natürlich. Das ist bestimmt auch mal eine ganz interessante Ergänzung einfach. Ja, also klassische Filmtechnik und da fange ich natürlich mit einem historischen Überblick an. Ganz wichtig sind die Formate und dann insbesondere auch, wie die Aufnahme natürlich funktioniert und der Ton. Ja, hier kommt gleich der erste Kuss im Film als Überschrift. Das ist vielleicht eine ganz interessante Beobachtung, wenn man sich anschaut, was tatsächlich so die Inhalte der ersten Filme waren, als dieses Medium dann auf den Markt kam. Das ist irgendwie auch nicht so viel anders, als das beim Internet ist, dass sehr schnell die Inhalte eben in das reingegangen sind, was damals als so ein bisschen verrufen gegolten hat. Ich weiß nicht, ob der... Warum läuft der Film jetzt nicht hier ab? Naja, gut. Doch, er läuft schon ab. Hier, das ist ein Ausschnitt aus dem einem der ersten Filme, was damals also wirklich unerhört war eigentlich, dieses Filmstückchen. Und wir reden jetzt, wie gesagt, von der Zeit um die letzte Jahrhundertwende, um 1900 rum. Sehr früh sind Filme eigentlich schon kommerziell genutzt worden. Wenn man jetzt auf die Technik schaut, dann ist es so, dass 1895 in Deutschland die ersten Filme wirklich projiziert worden sind schon. Die Brüder Skladanowski sind da zu nennen, die so einen Projektor mit Überblendeffekt hatten. Damals war ein großes Problem, die schnellen Bildwechsel zu haben, um wirklich Bewegungsillusionen zu bekommen. Allerdings hat man dadurch zwei sozusagen Medienströme, die man genau miteinander synchronisieren muss. Und das hat nie so richtig wirklich gut funktioniert. Deswegen hat die Technologie, die zwei Franzosen entwickelt haben, die ein bisschen später kamen, sich dann durchgesetzt. Und zwar haben die technische Lösungen sich ausgedacht, die eigentlich ja, bis heute, soweit jedenfalls die analoge Projektion betroffen ist, immer noch im Einsatz sind. Die berühmten Brüder Lumière, von denen bestimmt der eine oder andere schon was gehört hat. Also das ist 1895, da gibt es auch noch Vorläufer, natürlich die Fototechnik generell, die es überhaupt ermöglicht hat, mit chemischen Prozessen eben Lichtbilder aufzunehmen. Und dass man nun wirklich Bewegungen aufzeichnen kann, setzt eigentlich voraus, dass man eben einen gewissen technischen Fortschritt schon hat, lichtstarke Objektive und lichtempfindliches Aufnahmematerial, sonst bei den ganz alten Daguerreotypien hat es ja irgendwie ganz lange Belichtungszeiten gebraucht, von im Minutenbereich oder so. Und das ist natürlich vollkommen ungeeignet, um Filmszenen aufzunehmen. Aber sobald diese Empfindlichkeit da war sozusagen und auch man gelernt hat, flexible Träger zu bauen, also sprich wirklich Film, nicht, vorher waren es ja Platten, auf denen die lichtempfindlichen Schichten aufgetragen wurden, die nicht flexibel waren. Sobald das erreicht war, konnte man auch schon Filme machen und da ist auch zügig dran gearbeitet worden. Also der gute Edison, der vieles erfunden hat, hat zum Beispiel unter anderem schon eine Filmprojektions- oder Filmbetrachtungsmaschine entwickelt. Die ist allerdings nicht projiziert worden im eigentlichen Sinn, sondern das war, wie es da oben dargestellt ist, man sieht das vielleicht so ein bisschen, da ist so eine Ziehharmonika-Struktur drin. Das ist ein Kasten, in dem der Film sozusagen aufgewickelt ist und an einem Betrachtungsokular vorbeigeführt wird. Das heißt, man schaut da oben rein. Und da gab es eben auch schon in den, um 1900 rum eben diese Edison Parlors, also Säle sozusagen, wo man Eintritt gezahlt hat dafür, dass man in diese Maschinen schauen konnte. Und diese sogenannten What the Butler Saw Machines war so der Spitzname dafür. Das so, man schaut durchs Schlüsselloch quasi. Wirklich Projektion, wie gesagt, hatten sie vorher schon mit den Berlinern und dann 1895 mit den Cinematographen. Die hatten die ganz geniale Idee, dass ein Filmstreifen von einem Greifer transportiert wird, was sie bis heute in den Rändern von Filmen immer noch sehen und während der Projektion kurz stillsteht und dann während das Bild weiter transportiert wird, der Lichtweg abgedunkelt wird. Das werden wir dann gleich noch mal sehen, dass Projektoren, analoge Projektoren immer noch so funktionieren. Und es ging erstaunlich schnell vorwärts. Das heißt, wirklich um 1900 rum gab es kommerzielle Filmproduktion schon, gab es erste Experimente, dort Tricks einzubauen, Effekte einzubauen mit Doppelbelichtung am Anfang, dass man zum Beispiel irgendwie eine zweite Figur oder einen Geist oder sowas in ein Bild reinkopieren kann. Mit Animation, also Zeichentrickfilmen, hat man auch schon sehr früh angefangen, 1907 ist der erste zu nennen. Und das Format, das bis heute eigentlich die Basis aller analogen Filme ist, ist immerhin schon 1909 entstanden. Wir haben es am Anfang aber mit reinen Stummfilmen zu tun natürlich. Erstens schwarz-weiß und zweitens ohne Ton. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, in der Frühzeit, das ist eine Aufnahme von 1913, dass der Film projiziert wurde und dazu dann sozusagen Unterhaltungsprogramm dazu geboten werden musste. Was eine eigene Kunst für sich war, waren Filmpianisten, die nun zu dem Film sozusagen den Soundtrack quasi dazu gespielt haben, also so wie heute Filmmusik eigentlich auch, das dramatisch untermalt haben, was eigentlich eine sehr, sehr schöne Kunstform ist. Das Ganze ging aber dann schnell in die Richtung Tonfilm. Seit 1887 wusste man ja schon, wie man Ton aufzeichnen kann und wiedergeben. Das Grammophon stammt von 1887. Und schon 1927 gab es den ersten Tonfilm, der heißt The Jazz Singer, was sogenannte Nadeltontechnik war. Das heißt, man hat im Prinzip einfach ein Grammophon genommen und vom Grammophon parallel zum Film den Ton abgespielt. Was natürlich das Problem aufwirft, insbesondere bei den Grammophonen damals, die eben mit Federkraft zum größten Teil gearbeitet haben, dass die bei Weitem nicht in der Lage waren, irgendwie synchron zu dem Film zu laufen. Also hatte man ein echtes Synchronisationsproblem. Im Prinzip findet man die gleichen Konzepte, aber auch bei ganz modernen Systemen, also DTS oder so, finden sie irgendwie das gleiche Problem, allerdings halt modern technisch gelöst. Ein großer Durchbruch war die Idee, den Ton wirklich auf den Film drauf zu tun, da habe ich auch noch gleich mehr Informationen, nämlich den sogenannten Lichtton, also Ton durch Schwärzung auf dem Film mit unterzubringen. Ein deutsches Patent von 1922, das aber dann in den USA eben zur Wirkung kam. Und seit 1930 kann man sagen, ist der Tonfilm wirklich dominant und es gibt eigentlich kaum mehr Stummfilme, was natürlich auch große Konsequenzen auf die internationale Filmproduktion und internationalen Filmmarkt bedeutet, weil in dem Moment eben natürlich auch die Sprache eine Rolle spielt und insbesondere die englische Sprache dann angefangen hat zu dominieren und der ganze Siegeszug von Hollywood, also von den kalifornischen Filmproduzenten, stammt ungefähr aus der Zeit. Viele technische Sachen, die man später erst sozusagen so richtig gekannt hat, gibt es schon früh. Zum Beispiel hat Disney schon in der ersten Version von Fantasia, Sie kennen vielleicht Fantasia 2000, aber die erste Version von 1940 schon mit Mehrkanalton experimentiert, also mehr als Stereo. Und über die Dolby-Verfahren werde ich dann auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ja, also die Entwicklung vom Schwarz-Weiß-Film zum Schwarz-Weiß-Stummfilm hin zum Tonfilm zuerst mal. Und gleichzeitig haben wir natürlich vom Schwarz-Weiß-Film eine Entwicklung hin zum Farbfilm. Auch das ging in mehreren Schritten. Am Anfang hat man wirklich in mühsamer Kleinarbeit Schwarz-Weiß-Filme handkoloriert, also wirklich die nachgemalt. Pathé zum Beispiel in Frankreich, das ist so ein Pathé Color, also schon sehr, sehr früh, oder ein Film von 1926, bei dem man natürlich sieht, wie die Kostüme ausgemalt wurden, einfach um diesen Effekt zu erzielen. Man hatte ja nun keine Vorstellung, wie man nun wirklich die Farbe sozusagen fotografisch erfassen kann. Das hat sich dann dadurch geändert, dass man mit Farbfiltern gearbeitet hat, also zwei parallele Aufnahmen sozusagen mit Farbfiltern gemacht hat. Schon 1915, 1920 in der Größenordnung hat man mit zwei Farbfiltern zunächst mal gearbeitet, so einem Orange und einem Blaugrün, und konnte damit, das da oben ist ein Ausschnitt, schon relativ vernünftige Farbeffekte erzeugen. Das heißt, dass man bei der Aufnahme eben mit zwei Objektiven, mit zwei Filtern arbeitet und dann später eben die auf einen Streifen kombiniert hat. Und das Cinecolor ist eine ganze Zeit, dieses Verfahren, dieses Zweifarbverfahren ist eine ganze Zeit lang wirklich auch in den Kinos noch präsent gewesen. Erst seit 1935 gibt es wirklich ein Dreifarbverfahren, wie wir es uns natürlich vorstellen würden. Das hatte dann den schönen Namen Technicolor, war aber eben sehr, sehr aufwendig und es war also nur für die ganz, ganz teuren Produktionen am Anfang natürlich denkbar, das zu machen. Der große Durchbruch kam an der Stelle, wo man nun für den Farbfilm, wo man gelernt hat, lichtempfindliche Schichten so zu machen, dass es drei Substanzen gibt, sozusagen, die wirklich auf diese drei Farben reagieren, dass die Lichtfilter, Farbfilter sozusagen in die Filmbeschichtung eingebaut sind. Das ist auch wieder im Ursprung eine deutsche Erfindung, ist dann bei Kodak in den USA kommerziell ausgebaut worden. Es gibt ein besseres und einfacheres Verfahren, das wieder in Deutschland entwickelt wurde, Agfacolor, was aber in den Wirren des Zweiten Weltkriegs dann unterging und in die USA gewandert ist und dort dann zum Beispiel die Basis von Eastman Color wurde. Das rechts ist ein Film, Miriam Hopkins heißt, glaube ich, die Schauspielerin, Becky Sharp. Das gilt als einer der ersten richtigen Farbfilme im Sinn eines Bildes sozusagen, das in Farbe erzeugt wird. Man sieht daneben auch die Lichttonspur übrigens, über die wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Ja, damit Sie mal einen Eindruck kriegen, was Zweifarbenfilm heißt und dass das so schlecht auch wieder nicht ist, da habe ich im Internet einen Clip gefunden. Die Leute, die da spielen, kennt man ja wohl, hoffentlich jedenfalls. Das sind die Marx Brothers. Und wahrscheinlich ist das so am Rande von Produktionsaufnahmen für den anderen Film aufgenommen worden, einfach um zu experimentieren mit dem Zweifarbensystem. Also ist bloß dieser kurze Clip, den man zumindest findet dazu, kein voller Film, aber man sieht, dass man mit dem Zweifarbensystem auch schon zumindest sehr gut konsumierbare Filmfarben sozusagen erzeugen kann. Ja, wie groß ist denn so ein Film? Also ich habe vorher schon gesagt, 35 mm ist so eine magische Größe. Der breiteste verwendete Film ist 70 mm, das ist so die Basis. Und wenn man sich fragt, woher die kommt, dann gibt es eine Legende. Bei all diesen Legenden weiß man nicht, ob das wirklich stimmt, dass das angeblich auf Tische bei der Firma Eastman zurückzuführen ist, die zunächst mal so den ganzen Produktionstisch mit dem Grundmaterial bestrichen haben, ausgegossen haben, dann die Filme in Streifen geschnitten. Und da ergab sich einfach durch die Größe des Tisches, dass man ziemlich genau bei 70 mm Streifenbreite rauskam. Daher ist das angeblich entstanden, das sind ein bisschen weniger als 70 mm. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die 70 mm haben sich jedenfalls festgesetzt und werden auch noch verwendet in höchst auflösenden Spezialkinos. Also die IMAX zum Beispiel, die arbeiten mit 70 mm Filmen. Das Ganze wurde dann halbiert und das Standardformat ist dann 35 mm, das Standardfilmformat, wobei eben, sieht man ja hier, ist so ein bisschen angedeutet, wobei das Bild natürlich im quer drauf sitzt. Man muss sich das ja vorstellen, bei der Projektion wird das ja in der Richtung, entlang der Perforation, also hier oben nach oben und unten transportiert. Und dann muss das Bild natürlich sozusagen im Querformat draufsetzen. Das heißt, die breite Seite des Bildes geht quer zur Perforationsrichtung. Und von den 35 mm ausgehend gab es dann immer noch weiter kleinere Filmbreiten, die dann eben kostengünstiger sind und auch kleinere Kameras natürlich ermöglichen, billigeres Material. Man kommt zunächst mal als nächstes nicht ganz auf die Hälfte, sondern ist dann gleich auf 16 mm gegangen. Das ist ein Format, das man tatsächlich auch im Profibereich zum Teil noch findet. Leute, die also sehr kostengünstige Filme produzieren wollten oder wenn sie an der Filmschule anfangs Filmen gelernt haben, haben wir im 16 mm Format gearbeitet und die dann zum Teil hochkopiert auf die 35 mm, was man dann Blow-up nennt. Also wenn Sie ein bisschen über alte Filme was nachlesen, dann begegnen Ihnen diese Begriffe, wurde in 16 mm aufgenommen oder ist eine Blow-up-Kopie oder so. Und was Sie vielleicht auf irgendwelchen Familienfesten mal sehen, irgendwo, wenn uralte Filme ausgegraben werden, es gab auch eine noch weiter halbierte Form, einen 8 mm Film, was so die ersten Amateurfilmkameras waren. Also die 8 mm Kameras, insbesondere das Super 8 Format, war so, dass man dann private Filme damit aufnehmen konnte und die Kameras auch für Privatleute erschwinglich waren. Die Perforation ist bei den großen Filmen mit 70 und 35 auf beiden Seiten. Bei den 16 mm und 8 mm reicht es dann, weil das Material stabil genug ist, dass man das nur auf einer Seite die Perforation hat. Aber man hat immer diese Transportlöcher sozusagen vorgesehen. Ja, jetzt kann man von der Größe ausgehend mal schauen, wie viel Platz da eigentlich ist. Also den größten Teil des Platzes braucht man natürlich fürs Bild, aber ich habe ja gesagt, dass man da natürlich auch Platz noch für den Ton braucht. Also zwischen der Perforation beim 35 mm Film bleiben ungefähr 25 mm Platz und man hat dann natürlich das auch möglichst ausgenutzt und hat dann auf dem Film ein 24 mm breites Bildformat mit 18 mm Höhe gemacht. Und das ist übrigens genau der gleiche Film, genau das gleiche Material, das dann auch der Kleinbildfilm für die Fotografie wurde. Nur ist bei der Fotografie so, dass der Film ja sozusagen quer in der Kamera liegt und die Längsseite des Aufnahmeformats eben parallel zur Perforation ist und nicht senkrecht dazu. Und darum konnte man natürlich sozusagen ein größeres Format unterbringen, weil die 24 mm da die kürzere Seite sind. Deswegen kamen die 24 mal 36 mm, eben mit dem 2:3 Bildformat, das man wollte, zustande. Es ist sozusagen auch in letzter Konsequenz auf den Tisch vom Herrn Eastman zurückzuführen, wenn man 24 mal 36. Wenn man jetzt eine Tonspur auch noch unterbringen will, dann müssen wir auf natürlich ein bisschen was verzichten von dem Bildformat und müssen runter auf 22 mal 16 mm. Und damit hat man 16 Bilder, muss man Bildfeldabstand noch definieren und hat dann 16 Bilder pro Fuß. Und es ergibt sich auch ein bisschen ulkiges Bildseitenverhältnis dann, das ist 1,37:1. Was sozusagen das klassische Hollywood-Format, das Academy-Format heißt es auch, dann wirklich ist. Es gibt eine Menge anderer Formate. Das Super 35 versucht wirklich, das Format besser auszunutzen. Das ist praktisch das 24x18, sogar noch ein bisschen größer. Dort kommen Sie auf ein Bildseitenverhältnis, das ziemlich ähnlich zum Standardfernsehen ist, was natürlich angenehm ist für Filme, die fürs Fernsehen übernommen werden sollen. Und fürs Kino hat man natürlich angefangen, daran zu arbeiten, dass man Bildformate entwickelt, die noch breiter sind, um diesen Panorama-Effekt zu erzeugen. Es ist ja gerade im Kino interessant, um die Immersion zu haben, dass der Film möglichst das gesamte Sichtfeld einnimmt. Und dafür hat man natürlich zunächst mal ein Problem. Das klassische Verfahren war CinemaScope, das einfach das Bild staucht sozusagen in der seitlichen Richtung. Also das hier ist ein CinemaScope-Film. Da sehen Sie, das ist sozusagen in der Querrichtung gestaucht und wird dann optisch bei der Projektion wieder gedehnt. Das waren also sehr viele von diesen Filmen in den 70er Jahren und so, waren CinemaScope-Filme. Heutzutage ist es so, dass wir, wenn wir Breitbildfilme haben, dass die ohne Stauchung arbeiten und da macht man nichts anderes, als oben und unten einen Streifen wegzulassen. Und der bleibt einfach schwarz, wird sozusagen Material verschwendet. Das ist hier mit Maskierung gemeint. Und da gibt es so verschiedene Formate, zum Beispiel 1,66:1 oder auch das 1,85:1, was schon sehr breit ist und auch Spielberg-Format heißt. Also hier ist nochmal ein Vergleich. Das klassische CinemaScope ist sozusagen das allerbreiteste, was es denn so überhaupt gibt. Ja, das hat also eine sehr, 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 sehr große Bildbreite im Vergleich zur Höhe. Was da ganz außen rum ist in Rot sozusagen, ist das Fernsehformat, das klassische 4:3. Und die anderen Formate sind hier so sortiert, sozusagen nach der, ja, quadratisch, je nachdem wie quadratisch oder breit sie sind. Wie gesagt, das breiteste CinemaScope, dann das Breitbild US, Spielberg-Format ist das graue und dazwischen kommen alle die anderen bis zum Fernsehformat. Also das Ganze ist natürlich ein Problem bei der Wiedergabe, dass Sie, wenn Sie einen Film haben, der aus dem Archiv kommt, einen Kinofilm, dass Sie dann letztlich mit allen diesen Formatvarianten rechnen müssen. Wenn Sie auf eine DVD schauen, was da in den technischen Daten steht, dann steht eben auch das Format mit dabei oder bei IMDb kann man sowas auch nachlesen. Und da kann natürlich was schiefgehen, wenn Sie ein ganz anderes Format bei der Wiedergabe haben. Also klassischer Fall ist der Breitbildfilm auf dem Fernseher. Das kennen Sie vermutlich, ja, wenn Sie eine DVD mit einem schönen CinemaScope-Film haben, einem alten, und Sie schauen das auf einem traditionellen 4:3-Fernseher an, dann haben Sie ein Problem, das in verschiedener Art gelöst werden kann. Die eine Art, wie man das lösen kann, ist die sogenannte Letterbox. Das heißt, man zeigt den ganzen Film und macht einfach den Rest des Formats schwarz, den man nicht nutzen kann. Das heißt, Sie haben schwarze Streifen oben und unten. Das kann wirklich bei einem richtigen Breitbildfilm schon sehr lästig sein, weil Sie dann also wirklich einen sehr schmalen Streifen in der Mitte haben und oben und unten ganz viel schwarz. Trotzdem ist es das Format, das eigentlich am besten akzeptiert wird, weil es eben wirklich den ganzen Film wiedergibt. Eine zweite Möglichkeit ist Pan und Scan. Das heißt, Sie verzichten auf die Randstreifen und zoomen sozusagen rein in das Bild, was bei nicht allzu starken Unterschieden ganz gut geht. Und auch wenn der Film so ein bisschen mit dem Gedanken daran produziert worden ist, was man zum Beispiel beim Fernsehen bei den 16:9, 4:3 sehr wohl so ein bisschen hat, dass die Leute dran denken, führt aber, ich habe gleich noch ein Beispiel, tendenziell zu Informationsverlust. Das ist wirklich ganz dramatisch unter Umständen. Naja, und dann gibt es natürlich noch was sehr Schönes, was möglicherweise auch mit modernen Aufzeichnungsverfahren wie der Blu-ray-Disc und Nachfolgern noch interessanter wird, dass es vielleicht den Film in verschiedenen Aufnahmeformaten gibt. Also manchmal ist es ja so, dass das Original zum Beispiel im Academy-Format gedreht wurde und dann nachträglich bearbeitet wurde auf Breitbild. Und wenn es die Version noch gibt im Academy-Format, dann ist die natürlich für den Fernseher deutlich geeigneter. Und wenn man sozusagen zwei Versionen des Films hat, kann das sehr interessant werden. Wobei man dann sogar in Situationen kommt, dass dann natürlich ein anderer Bildausschnitt wieder da ist, vielleicht sogar Dinge wiedergegeben werden, die beim Breitbild oben und unten weggeschnitten wurden. Also man sieht, das ist insgesamt ein relativ komplexes Thema. Also das hier sind Beispiele, Letterbox und Pan and Scan. In dem Fall geht alles gut. Bei der Letterbox wird oben halt was schwarz-weiß, ein schwarzer Streifen angezeigt. Bei Pan and Scan ist immer noch alles drauf. Das hier wäre ein Beispiel, bei dem man dann sieht, wie das dann doch schief gehen kann. Also das hier ist ein CinemaScope-Film im Originalseitenverhältnis, ein richtiger schöner, ein schönes Breitbild. Das hier ist das ganze Ding in 4:3 Format mit Letterbox, das heißt, Sie haben oben und unten die schwarzen Streifen, was natürlich das Problem hat tatsächlich, dass hier irgendwie die Figuren schon ganz schön klein werden, noch dazu, wenn der Fernseher nicht allzu groß ist, ist das schon unbefriedigend. Wenn man dann auf Pan und Scan umschaltet, kommt sowas raus und das wäre jetzt ein Beispiel, wo wirklich einfach die Wiedergabe dann möglicherweise total verwirrend ist, weil der arme Commander Data jetzt einfach weg ist. Ja, den sieht man überhaupt nicht mehr in dem Pan and Scan. Es ist eine ganze Figur verschwunden. Und wenn der dann plötzlich reinredet, man sieht ja bloß den Picard und den Worf, dann ist das irgendwie zunächst mal irritierend. Okay. Also das sind zunächst mal Grundlagen über die Formate. Da gibt es also eine ganze Menge, was da historisch gewachsen ist. Eine andere Sache, die man natürlich verstehen muss, ist, wie kommen die Bilder überhaupt auf den Film drauf? Das heißt, wir brauchen natürlich Filmkameras. Das ist eine Kamera übrigens von der Firma, die gleich hier um die Ecke im Prinzip zu Hause ist, in der Türkenstraße drüben, Arnold und Richter, Ari, was interessanterweise weltweit einer der besten Namen im Bau von Filmkameras ist bis heute, also auch in der Digitaltechnik spielen die ganz vorne mit. Das heißt, München ist sozusagen irgendwie eine Brutstätte und eine Hochburg für Filmkameratechnik. Das hat man sich irgendwie bewusst machen. Und wenn Sie da immer mal wieder Laster mit Arri fahren sehen, das hängt natürlich damit zusammen. Ja, also diese Filmkameras, die sind im Prinzip natürlich so ähnlich wie Fotokameras. Das heißt, die haben einen Film, haben ein Objektiv. Soweit ist das alles klar. Ich muss scharf stellen, das ist genauso wie beim Foto. Ich habe natürlich auch einen Zoom, was noch viel wichtiger ist als beim Foto, weil bei einer Fotokamera kann ich ja schnell mal das Objektiv wechseln und dann weiter fotografieren. Dann haben wir eine Pause dazwischen. Bei einer Filmkamera kann ich schlecht jetzt, oder ist es jedenfalls viel umständlicher, zwischendurch anzuhalten, sozusagen die Aufnahme, Objektiv zu wechseln, wieder weiterzumachen. Kann man schon auch machen natürlich, aber setzt halt Rahmenbedingungen für die Aufnahme. Da ist ein Zoom natürlich noch viel besser. Blende gibt es auch und den Zusammenhang zur Schärfentiefe und so weiter, alles das, was Sie gelernt haben, gilt natürlich für Filmkameras ganz genauso. Entscheidend ist natürlich, dass der Film bei der Filmkamera kontinuierlich mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchtransportiert wird und mit einer regelmäßigen Frequenz Aufnahmen gemacht werden müssen. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Verschluss haben, wie bei einer Spiegelreflexkamera, da, wo so Vorhänge drüber laufen und das irgendwie klack aufmacht und wieder zu, das ist mechanisch zunächst mal eine sehr, sehr ungünstige Konstruktion, weil Sie halt immer beschleunigen, bremsen und viel Masse bewegen müssen und es dauernd hin und her geht und damit also die hohe Frequenz irgendwie nicht zu realisieren ist. Außerdem ist es laut. Deswegen funktioniert der Verschluss bei einer Filmkamera grundlegend anders. Also das alles andere ist mehr oder minder gleich, aber der Verschluss, also das Auf- und Zumachen sozusagen für die Belichtung, das geht in dem Umlaufprinzip. Da sollte man eigentlich Umlaufverschluss dazu sagen, ne? Weil das ist das gleiche wie der Verschluss bei einer Fotokamera. Es heißt aber Umlaufblende des Ding, seltsamerweise. Ja, das Ganze ist gerade bei mechanischen Kameras ein ziemliches Stück Präzisionsmechanik. Man muss den Film ja mit einem gleichmäßigen Tempo transportieren, muss ihn aber für den Moment der Aufnahme natürlich absolut fixieren, weil sonst würden sie ja das Bild verwischen. Und die Toleranz kann man ausrechnen, die da verwendet wird, die ist also im tausendstel Millimeter Bereich, um den man da arbeiten muss. Das ist wirklich also eine sehr, sehr präzise Mechanik, deswegen sind solche Arri-Kameras eben auch sehr teuer. Grob muss man sich das vom Aufbau so vorstellen, dass der Film hier transportiert wird, da vorne ist das Objektiv, also der Strahlengang geht hier rein. Und Sie haben im Prinzip einen Motor, der die gesamte Mechanik antreibt und die ganze Synchronisation wird jetzt in dem Beispiel mechanisch gemacht. Das ist die klassische, aber doch auch wirkungsvollste Methode. Sie müssen zuerst mal über so einen Schneckengang wirklich den Greifer hier sozusagen bewegen, der den Film weiterschiebt. Und zwar gibt es da zwei Greifer, die sieht man gleich auf dem nächsten Bild auch noch. Das eine ist ein Greifer, der den Film weiterschiebt und das andere ist ein Sperrgreifer, der in das Loch reingreift und während der Aufnahmephase den Film stillhält. Und dann haben Sie noch eine Blende, eine Flügelblende, die genau dann, genau synchronisiert aufmachen muss, wenn der Film fixiert ist. Das heißt, wenn der Film mit dem Sperrgreifer an einer bestimmten Stelle in diesem Fenster eben steht, dann muss diese Flügelblende gerade aufmachen und in dem Moment, wo der Sperrgreifer loslöst und der Transportgreifer anfängt, den Film weiterzuschieben, muss dieser Dunkelsektor dieser Drehblende kommen und das verdunkeln. Also eine schöne, aufwendige Mechanik. Da ist es nochmal im Einzelnen gezeigt. Also während der Belichtung ist es so, dass hier der Sperrgreifer, der ist in dem Fall rot, sozusagen den Film festhält. Da ist die Filmtransportrichtung nach unten. Und mit diesem kleinen grünen Abschnitt dort hinten, man sieht, da so ein grüner Hintergrund, ist angedeutet, die Umlaufblende, die ist jetzt sozusagen auf die Seite gefahren, die lässt das Bildfenster offen. In dem Moment kann also die Belichtung passieren. In der Phase 2 geht dann die Umlaufblende eben nach oben, dunkelt den Lichtkanal ab. Der Sperrgreifer geht zurück, der Transportgreifer setzt sozusagen in den Film ein, zieht den Film um eins nach unten, währenddessen ist eben die Dunkelblende da, das heißt, es wird nichts aufgenommen in der Zeit Und man sieht, also hier eben, deswegen ist hier angedeutet, das Grüne ist sozusagen links, hier ist lichtmäßig abgedichtet. Und in der Phase 4, wenn dann das nächste Bild kommt, dann kommt natürlich der Fixierungsgreifer wieder vor und in dem Moment fährt dann diese Blende wieder weg, also der Umlaufverschluss sozusagen, und macht wieder auf. Also habe ich relativ klar, wie man das verstehen kann. Jetzt ist natürlich noch eine Frage, Sie haben vorher diese Form gesehen, diese Flügelblende, da fragt man sich, wie groß ist eigentlich der Winkel, mit dem die aufgeht. Der offene Teil der Blende, den nennt man den Hellsektor, das ist meistens weniger als 180 Grad oder höchstens 180 Grad, und den kann man bei guten Kameras, teuren Kameras verstellen, diesen Hellsektor. Und was ist denn der Grund, warum man diesen Hellsektor verstellen kann? Also das ist sozusagen der Teil, nehmen wir jetzt mal einfach die 180 Grad an, der sozusagen dann für die Belichtung benutzt wird. Naja, das hat natürlich mit der Belichtungszeitberechnung zu tun. Also beim Foto haben Sie ja die Möglichkeit, einfach einzustellen, wie lang der Verschluss aufmacht. Diese Blende ist ja sowas Ähnliches wie ein Verschluss. Und Sie können damit sozusagen einstellen, wie lange das Bild hell ist. Und grob kann man es natürlich nicht einstellen, sondern eher fein, weil so ungefähr die Größenordnung, die wir brauchen, um einen Bewegtbildeindruck zu haben, das ist ziemlich fixiert. Man hat also immer irgendwas in der Größenordnung von 24 Bildern pro Sekunde, um den Bewegungseindruck zu haben. Aber es gibt mindestens 4 Frequenzen, die da immer wieder verwendet werden. Die 24 Bilder pro Sekunde, die 25 und dann noch ganz komische, nämlich die 29,97 und die 30 Hertz, also Bilder pro Sekunde. Ja, und wenn Sie jetzt ausrechnen wollen, was das für eine Belichtungszeit ist, dann kann man also diese Formel hier benutzen, indem man eben sozusagen den Anteil des Hellsektors mit dem Winkel Alpha am 360 Grad annimmt und die Bildwechselfrequenz, und dann kriegt man raus, wie lange tatsächlich die Belichtungszeit ist. Und dann kann ich sehr wohl innerhalb gewisser Grenzen durch die Veränderung dieses Winkels Alpha die Belichtungszeit verändern, bei gleichbleibender Frequenz. Oder ich kann natürlich das Alpha gleich lassen und die Frequenz verändern, was aber innerhalb eines Films nicht viel Sinn macht, sondern natürlich nur für eine neue Aufnahme. Ja, 180 Grad heißt, wir haben also ungefähr 1/48 Sekunde Belichtungszeit. Und wenn Sie sich so ein bisschen mit Fotografie auskennen, dann werden Sie feststellen, dass ein 48 schon eine ganz schön lange Zeit ist. Also aus dem Freihandbereich ist das schon in der Gefahr, ein bisschen zu verwackeln. Und schnelle Bewegungen können Sie damit nicht festhalten. Das heißt, wenn man den Hellsektor kleiner macht, dann habe ich kürzere Belichtungszeiten und kann damit schnelle Bewegungen auch schärfer abbilden. Also habe das Problem der Bewegungsunschärfe weniger. Dafür habe ich natürlich weniger Licht und brauche ein lichtstärkeres Objektiv, um sozusagen das Motiv wirklich voll belichten zu können. Also es ist wie immer so ein Trade-off. Das Zweite ist, warum man mit dem Hellsektor spielen will, ist, dass die Frequenz, mit der die Bilder aufgenommen werden, möglicherweise mit externen Frequenzen abgestimmt werden muss. Zum Beispiel haben Sie Lichter wie hier im Raum, die an der Netzfrequenz des Stromnetzes dranhängen und die in Europa zum Beispiel mit 50 Hertz, in den USA mit 60 Hertz schwingen. Und wenn Sie da eine ganz andere Bildfrequenz haben, dann entstehen Ihnen Überlagerungseffekte und es kommt so ein Flackern oder es wird immer heller und dunkler einfach das Bild durch die Differenz der beiden Frequenzen, ihrer Aufnahmefrequenz und der, die sozusagen die Lichtquelle hat. Deswegen will man dann eben auch dann mit einer anderen Bildwechselfrequenz machen und das dann über den Hellsektor der Belichtung genau anpassen. Also noch eine Reihe von technischen Tricks, die man nun ganz anders sehen muss als bei der klassischen Fotografie. Ja, auch die Idee des Suchers ist natürlich prinzipiell die gleiche, oder die Alternativen, die wir haben, sind die gleichen. Also ich kann einen separaten Sucher haben, mit dem ich sozusagen durch eine eigene Optik rausschau, mit den gleichen Problemen, dass ich die Brennweite abstimmen muss, beim Zoomen, der analog gehalten werden muss, dass er letztlich doch einen anderen Ausschnitt zeigt. Oder ich kann mit einer Spiegelreflextechnik arbeiten, was natürlich anders sein muss als bei der Spiegelreflexkamera in der Fotografie. Da kann ich einen Spiegel wegklappen während der Aufnahme, da ist dunkel während der Aufnahme im Sucher. Das bringt jetzt bei der Videokamera gar nichts, weil es ist ja fortlaufend Aufnahme, da wäre es immer dunkel. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen hat man einen schlauen Trick gefunden, dass man diese Umlaufblende, von der vorher die Rede war, dass man die verspiegelt und dass genau dann, wenn die Verdunklung stattfindet, weil die Umlaufblende eben den Lichtkanal zumacht, dass genau in dem Moment das Licht eben auf den Sucher reflektiert wird. Und damit haben sie zwar nur mit einer bestimmten Wiederholfrequenz, wird immer wieder unterbrochen, das Bild, aber das ist ja bei 24 Bildern pro Sekunde, haben sie ein permanentes Sucherbild. Und das ist sozusagen eine Spiegelreflexkamera mit fortlaufender Wiedergabe. Das kann man sich also so vorstellen, dass das Licht sozusagen, das möchte auf den Film und dazwischen ist diese Blende und in der Zeit, wo es eben sozusagen abgeschottet wird von dem Film, wird es eben sozusagen nach vorne wegreflektiert und muss dann natürlich durch Prismen und so weiter weggenommen werden, damit man es wirklich in Sucher leiten kann. Jetzt kommt ein Trick, der verblüffend ist eigentlich. Ich habe so selbstverständlich vorher gesagt, ja, 24 Bilder pro Sekunde braucht man für die Bewegungsillusion. Das stimmt auch, aber es ist so, wenn Sie einen Film mit 24 Bildern pro Sekunde abspielen, dass der nicht wirklich eine gleichmäßige Helligkeit, einen gleichmäßigen Bewegungseindruck gibt. Was passiert, ist, dass das Ganze als so ein, dass man diese Frequenz noch sieht, dass so ein Flimmern auf der ganzen Fläche auftritt. Das heißt, die 24 Bilder pro Sekunde sind eigentlich nicht ausreichend. Was auf jeden Fall problemlos ausreichend ist, sind 48 Bilder pro Sekunde. Da verschwindet dieses Flimmern, natürlich. Also würde auch bei ein bisschen weniger verschwinden, aber der Trick bei 48 ist, das ist auf jeden Fall gut genug und es ist doppelt so viel wie 24 Bilder pro Sekunde. Und das passiert tatsächlich in klassischen Filmprojektionen, also jetzt über Digitalprojektionen rede ich jetzt im Moment nicht, aber wenn Sie eine klassische analoge Filmprojektion anschauen, die ja in den allermeisten Kinos doch noch der Standard ist, da wird jedes Bild zweimal gezeigt. Das heißt, es sind 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen, es wird eins der Bilder angezeigt, dann wird es kurz dunkel, dann kommt das gleiche Bild wieder und dann kommt erst das nächste Bild. Das heißt, Sie sehen jedes Bild eigentlich doppelt und nur durch diese zusätzlichen Hell-Dunkel-Wechsel verschwindet dieser Flimmereffekt. Was technisch jetzt auch in der Projektion ganz einfach zu realisieren ist, indem man einfach eine Umlaufblende hat, wenn die eben der Aufnahme zum Beispiel eine 180-Grad-Blende war, dann haben Sie bei der Wiedergabe eben zwei gegenüberliegende 90-Grad-Flügel und machen dann sozusagen das mit der doppelten Bildfrequenz. Also das deutet das hier zum Beispiel an. Und die muss mit doppelter Geschwindigkeit laufen. Ich habe mir aus einem Prospekt über analoge Projektionstechnik einfach mal einen Text rausgenommen, ohne jetzt für die Firma Ernemann Werbung zu machen, die aber offensichtlich dort recht dominierend ist. Also, oder im Markt jedenfalls mitspielt. Man sieht schon an dem kleinen Bildchen, dass die Dinger unglaublich kompliziert sind in der Technik, analoge Film, Kinofilmprojektion. Und wenn Sie das anschauen, der hat zum Beispiel eine 5000 Meter Langlaufeinrichtung, da muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie mal in den Projektionsraum reingeschaut haben in dem Kino, mit welchen riesigen Spulen da operiert werden muss bei einem wirklich großen Film. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass die Dinge irgendwie portabel sind, wie gesagt, sehr viele von denen sind stationär. Und es ist eine Besonderheit für so einen Filmprojektor, dass er ohne Wasserkühlung auskommt. Also das sind wirklich sehr, sehr aufwendige, große Systeme. Ja, jetzt habe ich vorher schon immer vom Ton geredet. Das ist natürlich jetzt ein ganz eigenes Problem. Wir haben ja generell immer die Synchronisationsproblematik, den Ton mit dem Film zusammenzubringen. Es ist generell so eine Frage auch, wie nehme ich den auf? Also meistens ist es ja so, dass der Ton auf dem Film nicht der O-Ton ist, der einfach jetzt so aufgenommen wird, während der Film aufgenommen wird, sondern das ist zwar oft ein Bestandteil, bei Dialogen oder so braucht man das, aber der Film, der Ton, den Sie tatsächlich hören beim Kinofilm, da ist sehr viel mitgemacht worden, da ist Filmmusik dabei und Ähnliches. Also kann es durchaus sinnvoll sein, dass man zunächst mal den Ton ganz separat aufnimmt. Da gibt es auch diese Abkürzung SEPMAG dafür, dass es eine separate magnetische Tonaufzeichnung gibt während der Filmaufzeichnung. Und da muss man natürlich aufpassen, dass die synchron werden. Bei der Wiedergabe ist es so, dass man nun wirklich unausgesetzt Synchronisation braucht. Ja, bei der Filmaufnahme ist es so, dass ich Abschnitte habe, einen Dialog oder so, da will ich eben Synchronisation haben, ich will die Synchronisation herstellen können, ich aber können aber vielleicht irgendwie atmosphärischen Aufnahmen, weil das gar nicht so wichtig ist. Bei der Filmwiedergabe brauche ich einfach immer totale Synchronisation, weil da ist ja der Ton sozusagen fertig. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, den Film, das sagt man, wir kommen davor, wir kommen, das ist gemeinsam, entweder magnetisch auf dem Film aufzuzeichnen, komm mag, oder optisch auf dem Film aufzuzeichnen, komm opt. Vielleicht, wenn Sie so eine Anlage dann wirklich in einem Kino anschauen, das ist leider im Kino, glaube ich, das nicht mehr gibt und die Fotos daraus sind auch irgendwie aus dem Web, denke ich, verschwunden. In so einer Projektionseinrichtung haben Sie natürlich eine Menge Audiotechnik, also da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr uns drüber unterhalten. Der Mehrkanalton, den Sie bei so einem Kinofilm haben, braucht aufwendige Dekodierer und Verstärker und so weiter. Das heißt, Sie haben ganze Türme von Audiotechnik und Sie haben natürlich den Projektor. Und das gängige Verfahren, warum ich das Bild hier auch zeige, ist, dass natürlich die Rolle, nicht wie man es so vom Heimkino kennt, senkrecht steht, weil wenn Sie eben hier mit 5 Kilometern Film zu tun haben, dann wäre das mechanisch extrem schwierig, sondern die liegen flach und werden dann so schräg durch den Raum quasi dem Projektor zugeführt. Also schauen Sie mal irgendwo im Sommer, wenn es heiß ist und die Vorführer mal die Tür aufmachen in so einen Projektionsraum rein, dann sehen Sie die Dinge immer noch. Auch so ein Klassiker ist die Klappe, fragt man sich auch immer, wofür die gut ist. Das ist irgendwie so ein Statussymbol irgendwie der Filmer. Das hat schon einen guten Sinn, wird auch immer noch sehr gerne verwendet. Erstens mal ist es praktisch, dass man draufschreiben kann, was der Take jetzt tatsächlich ist, also welche Szene, wie viel der Take und so weiter. Und zweitens ist die Grundidee, dass bei der Klappe mit dieser Latte, die Sie zuschlagen können, dort haben Sie zwei Dinge gleichzeitig. Sie haben ein lautes Klack und Sie sehen im Bild, wann die Klappe zu ist. Und damit haben Sie eben auch wieder einen ganz klaren Synchronisationsmoment. Also das ist einfach der Hauptgrund, warum die Klappe zunächst mal entwickelt wurde, dass man eben oder eingesetzt wurde, dass man genau Ton und Bild synchronisieren kann. Wenn es nicht geht, dass man am Anfang die Klappe setzt, weil das irgendwie eine Reportageaufnahme oder sowas ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die Klappe am Schluss kommt. Für die Synchronisation reicht es auch. Dann dreht man es technisch auch oft einfach um das anzudeuten. Also die steht am Kopf dann. Ja, Synchronisation ist irgendwie so ein ganz heißes Thema, das merkt man schon, das taucht immer wieder auf. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist natürlich, gerade wenn Sie separaten Magnetton irgendwo haben, dass Sie so eine Art Zeitstempel machen. Dass Sie sagen, es gibt bestimmte Momente während der Aufnahme, da wird gesagt, das ist jetzt sozusagen der Zeitpunkt. Und diese Timecodes, die sollten während der Produktion aufgezeichnet werden, dann haben Sie eine gute Chance, dass Sie nachher den Ton, das Bild oder auch eventuell andere Dinge, Effekte oder was auch immer passiert ist, damit synchronisieren können. Und da gibt es einen Standard, der von dieser SMPTE definiert wurde. Das ist irgendwie die Society of Motion Pictures and Television Engineers, glaube ich, die eine Reihe von Standards in dem TV- und Filmbereich definiert. Und das ist einfach ein binärer Code. Muss man jetzt nicht das letzte Detail anschauen, aber da wird die Bildnummer reinkodiert, es wird ein Sekundenzähler, ein Minutenzähler und Stundenzähler reinkodiert. Das heißt, Sie haben den Ablauf auf Sekundengenauigkeit und unterhalb der Sekunden dann in Bildern. Und Sie haben auch noch die Möglichkeit, zusätzlich Benutzerinformationen unterzubringen. Und es gibt auch noch ein spezielles Muster, ein Synchronisationswort, das einfach nur dafür da ist, dass man den eindeutig erkennen kann. Und das da unten ist so ein Beispiel sozusagen für so ein Synchronisationswort, für so einen Timecode, der im Prinzip dann mit dem Ton aufgezeichnet werden kann und wirklich genau den Zeitpunkt gibt, wann ein bestimmtes Bild eben in der Aufnahme war und den Ton mit dem Bild zu synchronisieren erlaubt. Ja, es ist auch nicht ganz so einfach, wenn Sie jetzt bei der Aufnahme den Ton synchronisieren, weil der oft schon mehrere parallele Kanäle hat, um Raumeffekte zu erzeugen, aber auch um verschiedene Dinge parallel aufzunehmen, zum Beispiel separate Spuren für verschiedene Sprecher oder auch andere Dinge, die gleichzeitig passieren. Da gab es alle möglichen schlauen Ideen, also zum Beispiel, dass man einen Film hat, der nur Tonspuren hat, der perforiert ist und genauso transportiert wird, im gleichen Tempo wie der Film und damit sozusagen automatisch eine Synchronisation hat. Ist vielleicht mehr so ein Randthema. Was aber wirklich wichtig ist, ist, wie der Ton dann tatsächlich in der Regel, auch sehr oft heute noch, ausgeliefert wird mit dem Film. Nämlich als Lichtton. Das ist jetzt zunächst mal analoger Lichtton. Das hat man vorher schon auf ein paar so Beispielen gesehen, dass es so einen weißen, ausgezackten Streifen gibt, der neben dem Bild liegt. Das ist einfach schwarz-weiß sozusagen, die Information über den Ton. Da gibt es zwei Möglichkeiten eigentlich. Die eine ist eine Intensität, das ist sozusagen durch Hell- und Dunkelfärbung, also durch Weiß, Schwarz und Grau, die Stärke des Signals ausdrücken, was man nicht mehr so macht. Was benutzt wird, ist, dass das Zacken quasi sind, dass also die Stärke des Pegels durch quasi einen Ausschlag sozusagen aus der Mitte raus von diesem von dieser Lichttonspur bezeichnet wird. Das lässt sich auch mechanisch schon recht gut erzeugen und heutzutage wird das vorwiegend mit Lasern drauf belichtet. Und natürlich, wenn Sie mehrere Kanäle haben, dann brauchen Sie für die Kanäle jeweils separate Spuren. Und so funktioniert das tatsächlich in vielen, vielen Filmen heutzutage noch. Allerdings hat man natürlich jetzt jede Menge zusätzliche Anforderungen. Man will ja gerade im Kino Raumklangeffekte haben, das heißt, man braucht relativ viele Kanäle. Und eine historisch sehr wichtige Entwicklung war von den Dolby Labs, die da überhaupt in dem ganzen Bereich eine große Rolle spielen, das Dolby Stereo. Dolby hat dabei zwei Effekte kombiniert. Das eine kennen Sie vielleicht noch, wenn Sie alte Kassettenrekorder haben, irgendwie, wo Sie auch Dolby BC und sowas einstellen können. Das waren Rauschunterdrückungsverfahren für Magnetbänder, bei denen man die Signalanteile, die in der Gefahr sind, abzusaufen im Rauschen, in den Bereich der Lautstärke sozusagen bewegt, indem sie nicht mehr mit dem Rauschen in Konflikt kommen. Technisch gesagt ist das eine Dynamikkompression, die da passiert und nachher wird sie wieder expandiert. Damit können sie das Rauschen quasi ausblenden. Also das ist bei Dolby Stereo mit drin und Raumklangeffekte. Das heißt, da sind zwei analoge Lichtspuren da, mit denen haben Sie schon mal das Stereosignal und es werden weitere zwei Kanäle drauf kodiert auf diese zwei Spuren. Auf dem Film muss man ja sparsam sein, also diese zwei Spuren, da ist ja nicht viel Platz für den Lichtton und die zwei Spuren sollten schon reichen. Man kann damit aber vier Kanäle insgesamt auf dem Film wiedergeben, den Stereoton plus noch einen Surround, also einen Basston, der in der Regel nicht so vom Ort her zuzuordnen ist, der meistens eben auch von mehreren Lautsprechern wiedergegeben wird, und einen Center-Ton, der direkt aus der Leinwandrichtung kommt. Und der Trick ist so, dass diese Surround- und Center-Signale in den linken und rechten Kanal so reingebastelt werden, dass man das Center-Signal als Summe der beiden Signale kriegt und das Surround-Signal als Differenz der beiden Signale mit Phasenverschiebung. Der Trick ist, wenn jemand wirklich das Ganze eben mono wiedergeben will, dann verschwinden diese beiden Signale. Das heißt, das Center- und das Surround-Signal sind bei einfacher Wiedergabetechnik dann weg. Oder wenn Sie eben diese Summen und Differenz rauskodieren, dekodieren, dann können Sie die separat abspielen. Also solche Spielereien stecken in den ersten Raumklangverfahren drin. Das Ganze ist inzwischen so ein bisschen historisch, aber man muss natürlich sehen, dass viele Kopien auch mit der alten Technik immer noch existieren und deswegen die auch abgespielt werden können müssen. Modernes Verfahren auch von den Dolby Labs ist Dolby Digital. Das heißt, wir haben aus Kompatibilitätsgründen in der Regel noch zusätzlich den analogen Lichtton und den digitalen Ton. Das ist nicht ganz so einfach, weil man natürlich damit rechnen muss, so eine Kopie wandert ja möglicherweise von Kino zu Kino und die haben ganz verschiedene Projektionsanlagen und viele haben noch die alte Tontechnik. Das heißt, sie müssen jetzt die analogen Lichtspuren unterbringen, zum Beispiel nach Dolby Stereo und die analogen Lichtspuren dazu. Da ist die Frage, wo bringt man das unter? Und was man für Dolby Digital nutzt, ist die Fläche zwischen den Perforationslöchern. Da ist noch Platz. Eine 76x76-Punkte-Matrix, da kommt man auf gute 500 Kilobit pro Sekunde. Und das kann man mit einem verlustbehafteten Kompressionsverfahren, wie wir es gelernt haben, so à la MP3, das heißt hier AC3, kann man den Ton komprimieren und dann reicht die Bandbreite, die man hat, um insgesamt sechs Kanäle zu realisieren. Das nennt sich dann 5.1, das heißt, Sie haben den Mittenkanal und die zwei Stereokanäle links und rechts. Und Sie haben den Basskanal, den Subwoofer, und Sie haben noch sozusagen von hinten einen linken und einen rechten Kanal. Also Sie haben quasi Quadrophonie plus Bass plus einen zentralen Kanal, der aus der Leinwand kommt, was ganz, ganz wichtig ist, wo die Lautsprecher übrigens auch meistens im Kino hinter der Leinwand dann sind. Ja, und daran wird weiter gearbeitet. Im Prinzip werden es eigentlich immer mehr Kanäle. Also zum Beispiel das Dolby EX hat dann schon 7 Kanäle, 6 plus 1 und quetscht noch mehr Informationen auf den Film drauf. Ja, das trifft man ja auch, wenn man so sich irgendwie einen Hi-Fi-Verstärker kauft oder einen Heimvideo-Verstärker, eher nicht so sehr Hi-Fi, dass man diese Kanalbezeichnungen trifft. Also die übliche Bezeichnung, vorher stand schon mal 5.1, ist, dass man unterscheidet, wie viele Kanäle von vorn, wie viele von hinten und gibt es einen Basskanal. Einen Effektkanal heißt der oft auch LFE, Low Frequency Effects. Das sind also diese Subwoofer, die zusätzlich ein Basssignal haben, was jetzt räumlich nicht so genau zugeordnet werden kann. Sie kennen das von Audioanlagen ja auch. Ja, man schreibt es meistens Kanäle von vorn, Schrägstrich Kanäle von hinten und wenn noch ein Subwoofer ist mit einem Punkt, den dahinter und manchmal fasst man die Kanäle von vorn und von hinten zusammen. Damit können Sie also, würden Sie sagen, Mono ist zum Beispiel 1.0, Stereo ist 2.0, Stereo mit Subwoofer ist 2.1 und zum Beispiel das, was wir jetzt gerade beim Dolby Digital hatten, war eben Left Center Right, Left Surround Right Surround Subwoofer, das wäre dann 3/2 plus 1 oder Punkt 1, manchmal schreibt man auch plus 1. Es gibt aber noch ein paar mehr. Hat keinen Sinn, die jetzt im Detail auswendig zu lernen, aber es sind doch ganz interessante Verfahren, die man so mal sieht, wenigstens gesehen haben sollte man sie, zum Beispiel DTS, Digital Theater Sound, gibt es seit 1993, Jurassic Park war der erste Film, der das benutzt hat. Das ist eine ganz andere Technik, dort haben sie wie eigentlich beim guten alten Nadelton, haben sie im Prinzip ein Grammophon daneben, das synchron zum Film spielt. Aber natürlich kann man mit Digitaltechnik eben entsprechend besser synchronisieren. Das heißt, sie haben eine Doppel-CD-ROM, die mitkommt mit einem Kinofilm und dort ist komprimiertes Audio drauf, weniger stark komprimiert als bei Dolby Digital, also bessere Tonqualität. Und sie brauchen auf dem Film jetzt nur noch eine ganz kleine Steuerspur, die ihnen nur die Synchronisation zu dem Audioabspielgerät, also sprich zu dem CD-Spieler quasi gibt. Das ist die eine Idee. Die zweite Idee, die stammt von Sony, ist SDDS, Dynamic Digital Sound. Dort haben die Leute wieder eine kleine Ecke auf dem Film gefunden, die nicht belegt ist, nämlich den Rand außerhalb der Perforation und dort einen Lichtton raufgequetscht. Und dort bringt man auch 8 Audiokanäle unter. Ist also auch seit 1993 im Prinzip definiert. Last Action Hero war der erste. Was man in Kinos immer wieder sieht und manchmal sogar auch bei Geräten, ist diese tolle Abkürzung, auf die die ganz stolz sind, THX. Das schaut jetzt so ähnlich aus. Da muss man sich bloß darüber im Klaren sein, das ist kein Standard. Das ist jetzt nicht ein Audio-Standard, so wie DTS oder SDDS oder Dolby Stereo und so weiter, sondern das ist ganz einfach ein Qualitätssiegel. Ein Qualitätsmerkmal, das steht für Tomlinson-Holman Experiments. Das sind, wenn ich das richtig sehe, Toningenieure aus den Lucas Studios, die das gemacht haben. Und das Wesentliche an dem THX ist, dass dort die gesamte Akustik des Vorführraums mit einbezogen wird. Das heißt, man misst Vorführräume aus und deren elektroakustische Parameter stellt die Wiedergabeanlage entsprechend darauf ein. Und wenn Sie ein THX-Kino haben, dann ist das sozusagen ausgemessen und abgestimmt auf diese Standards von Lucasfilm, dass die Wiedergabe eben dann dort genau so ist, wie in diesen sozusagen Referenzvorführsälen, die Lucasfilm definiert hat. Dass also die Elektroakustik des Raums oder die Akustik des Raums sozusagen wirklich und die elektrischen Eigenschaften der Wiedergabesysteme, Lautsprecher und so weiter, wirklich so kompensiert werden, dass sie genau den gleichen Toneindruck haben. Und insofern ist das natürlich tatsächlich eine bessere Audioqualität. Sowas macht man natürlich auch nicht, wenn man irgendwie eine alte, schlechte Audioanlage hat, sondern das heißt eben, es ist einfach Ton sozusagen sehr guter Qualität. Ja, das ist jetzt ein Punkt, wo man schon fast Pause machen kann, aber vielleicht zum Abschluss noch das in Zusammenfassung sozusagen, ist ein ganz nettes Bild, an dem man nochmal sieht, wo der Ton hier überall sein kann. Das wäre also jetzt eine Filmperforation, in der alles an Ton drauf ist, was wir gerade gesehen haben. Das sind also 2 analoge Stereo-Lichttonspuren, die eben in Differenz und Summe noch 2 weitere Kanäle enthalten können. Da ist eine Steuerspur für DTS, die also den CD-Player steuert. Zwischen der Perforation ist das Dolby Digital, was also so ein typischerweise Sechskanalsignal ist, und außerhalb der Perforation das SDDS, was sozusagen eine Alternativentwicklung zu dem DTS zum Beispiel ist. Und es kann durchaus passieren, dass auf Filmen mehrere dieser Informationen drauf sind oder auch alle. Ja? Was heißt, wird die ausgelesen? Also optisch zum Beispiel, der Lichtton wird optisch ausgelesen. Das heißt, Sie haben im Prinzip ganz normal die Projektionslicht und dahinter eine Fotozelle, und die nimmt, das muss entsprechend natürlich mechanisch gestaltet sein, da gibt es auch eine eigene Technik mit so einer Zackenblende, dass Sie wirklich dann mitkriegen, wie hell ist sozusagen der Lichtton an der Stelle, und das umsetzen auf die dann auf die Lautstärkensteuerung, Pegelsteuerung Ihres Audiosignals. Also es wird wirklich optisch ausgelesen wie, wie das Bild selber auch. Und deswegen kann es auch dupliziert werden, eben wie der Film. Er wird einfach mitkopiert. Ja?
Wo ist da jetzt innen und wo ist da außen rechts?
Rechts ist innen. Rechts kommt das Bild. Und das da ist der Außenrand. Sozusagen. Außerhalb der Perforation sitzt das SDDS. Aha, lauter angehende Filmvorführer hier, ja.
Woran erkennt das System, welche Spur genommen wird? Also wenn es jetzt zum Beispiel im Kino ist, wird das nur Dolby Digital wiedergegeben?
Da fragen Sie mich jetzt ein bisschen viel, aber ich habe den Verdacht, dass das relativ einfach gehandhabt wird, indem einfach der Vorführer das richtige System anwirft. Also das ist ja nur nichts, was irgendwie vollautomatisch gehen muss. Man hat ja da Profis, die das dann tatsächlich abspielen. Außerdem, wenn ein Signal nicht ausgewertet wird, dann kann es ja auch nicht, also wenn die Leseeinrichtung nicht da ist, kann es ja auch nicht stören, sozusagen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich den Fall, dass alternativ das eine oder andere eingestellt werden kann, klar.
Das heißt, der Filmprojektor nimmt die Tonspur, weil die Tonspur wird.
Vielleicht sollte man mal eine Exkursion irgendwo in ein großes Kino machen und das genau erklären lassen. Naja, also es gibt Kinos, die haben bestimmte Tonsysteme, da wird man natürlich normalerweise das Beste nehmen, was sozusagen das Kino hergibt und was der Film hergibt, und das stellt man ein.
Aber wo?
Es wäre Unsinn, wenn Sie jetzt DTS haben und...
Wenn das Wiedergabe vielleicht Dolby Digital nehmen will, dann liest es nur diesen Dolby Digital-Streifen aus.
Ja, genau, es liest nur diese eine Information aus, ja, genau. Mhm. Logisch. Ja, scheint ja ein Thema zu sein, das irgendwie das erste Mal, dass es richtig Fragen gibt. Das finde ich total interessant. Bei Java fragt immer keiner. Ja?
Bei Dolby Digital heißt ja nicht, weil da sind ja extra noch Bilder zwischen rein, zwischen die eigentlichen Filmbilder. Ist ja nicht der Film sehr viel länger?
Nö, das Dolby Digital ist ja nicht zwischen die Filmbilder rein. Vielleicht muss man das nochmal irgendwie klarer sehen. Das ist die Perforation hier des Films. Ja? Die Filmbilder, die sitzen da so daneben, ganz groß. Und das sind nur die Perforationslöcher am Rand des Films, die hier sozusagen vergrößert dargestellt sind. Das heißt, die Filmfrequenz bleibt die gleiche, und Sie haben eben sozusagen nur auf den Film, so wie er ist, zusätzlich diese Flächen eben so gut wie es geht genutzt. Das ist alles, was dabei passiert. Folie 8, echt? Echt? Gehen wir mal. Ich muss ja weit zurück. Da sieht man es ja, ups, na da nicht. Also da kann man es schon ein bisschen erkennen hier. Das ist sozusagen der Film, genau. Und dort ist die Perforation und hier dazwischen ist die Lichttonspur. Und bei dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, hier ist eben die Perforation und da ist ja auch Platz noch dazwischen. Und dort sitzen eben diese zusätzlichen Informationen. Klar geworden? Ja gut, das ist ja eine gute Gelegenheit, können Sie in der Pause auch noch weiter diskutieren. Da machen wir jetzt die Viertelstunde Pause, also um 10:50 geht es dann weiter und dann geht es ums Fernsehen. Bis gleich. Ja, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, war eben klassische Filmtechnik. Und ich habe Ihnen ja versprochen, heute bleibt alles im analogen Bereich. aber es gibt natürlich eine komplett andere zweite Technik, mit der man im analogen Bereich auch immer zu tun hat, nämlich alles, was mit Fernsehen zu tun hat. Übrigens, ich habe da auch Literatur angegeben, was jetzt keine typischen Informatikbücher sind. Wenn Sie zu diesen Themen Hintergrundinformationen haben wollen, dann landen Sie natürlich eher bei den Büchern, die sozusagen für Fachschulen im Bereich der Filmgestaltung verwendet werden, die vielleicht auch in der Filmhochschule zum Teil benutzt werden oder jedenfalls in ganz anderen Disziplinen, als wir es normalerweise haben. Also TV und Videotechnik, das sehen Sie auch in den Buchtiteln, da heißt es immer Film und Videotechnik, da muss man natürlich unterscheiden, weil jetzt hatten wir ja den richtig klassischen Film à la Hollywood mit großem Produktionsaufwand, der letztlich in den allermeisten Fällen immer noch analog aufgenommen wird, also auf Zelluloidmaterial sozusagen, den Nachfolger davon. Jetzt geht es um die Fernseh- und Videotechnik, bei der in den natürlich sehr viel mehr auch schon magnetische Aufzeichnungsverfahren eine Rolle spielen und Elektrotechnik einfach grundsätzlich mehr die Grundlage ist, zusätzlich zu der Optik, die sowieso immer dabei ist. Ja, wie ist es beim Kino? Da ist natürlich eigentlich der Schlüssel dazu, warum Kinos auch heute noch, nachdem es Fernsehen gibt und Internet gibt und viele andere Dinge gibt, wie man sich Bewegtbilder eigentlich anschauen kann, da ist der Schlüssel nach wie vor die ausgezeichnete Qualität. Also wenn ich ins Kino gehe, dann mache ich das deswegen, einerseits vielleicht ein Gemeinschaftserlebnis zu haben, mit Freunden dahin zu gehen, aber auch einfach, weil die Qualität doch immer besser sein wird und sein muss, als ich sie in so einem sogenannten Heimkino zu Hause erreichen kann. Das heißt, der Schwerpunkt ist dort eindeutig drauf und so ein Kino kann nur überleben, wenn es wirklich sehr, sehr gute Wiedergabequalität bietet. Das bedeutet, dass derzeit die Bildwiedergabe in der Mehrzahl der Fälle immer noch analog ist. Wir sind jetzt gerade so in einem Umbruch, muss man sagen. Also als die Vorlesung, ich habe die jetzt zweimal nicht gehalten, also vor 3 Jahren, als ich sie gehalten habe, kommt man noch mit irgendwie ziemlicher Überzeugung sagen, wenn Sie ins Kino gehen, sehen Sie eigentlich immer analoge Bilder. Das ist jetzt nicht mehr ganz so wahr. Es gibt immer mehr Kinos, die auf digitale Projektion umstellen. Deswegen steht hier Digitalisierung beim Bild in Einführung. Was klar ist, der Ton, den Sie in Kinos hören, ist in sehr, sehr vielen Fällen digital. Das hat man ja vorher schon bei den Tonspuren gesehen, dass dort SDDS und wie die alle heißen, DTS, das ist also digitale Aufzeichnungsverfahren, benutzt werden. Beim Bild ist es eben die Frage der Auflösung. Analog ist von der Auflösung her natürlich nach wie vor unschlagbar. Sie haben auch die ideale Situation, dass alle diese Bilddaten eben parallel mit einer Projektionslampe sozusagen übertragen werden können. Auch der Transport, die Bandbreite beim Transport von so einem Film, Sie kennen das ja, wenn man einen Film irgendwie übers Internet überträgt, das ist schrecklich von Dateigrößen immer noch. Oder auch wenn Sie DVDs irgendwie brennen, Filme, selber gemachte Filme auf DVDs brennen, da kommt man immer noch in echte Bandbreiten- und Bearbeitungszeitprobleme. Und das wäre bei Kinofilmen natürlich noch viel schlimmer. Und das wird beim analogen Film ganz einfach dadurch gelöst, dass das halt mechanisch transportiert wird. Und so eine, die Bandbreite, wenn man mal ausrechnet von einem analogen Film, den man als große Rolle auf einen LKW verlädt und irgendwo hinfährt, die ist ganz beachtlich, die man da erreicht. Das ist natürlich sind riesige Vorteile und man hat auch den Vorteil, dass Aktualität eigentlich gar nicht so sehr gefragt ist, weil die Filme eben im Wochen- oder Monatsrhythmus irgendwie ausgetauscht werden. Man kennt das ja, die Nachrichten im Kino, weil man die Wochenschau, ne? Nicht die Tagesschau im Fernsehen. Also da ist die Aktualität nicht so gefragt, dementsprechend sind analoge Techniken auch relativ unproblematisch. Trotzdem geht es los seit 2004, dass man digitale Projektion im Kino hat und die Auflösung, die im Kino derzeit, wo digital projiziert wird, benutzt wird, sind 2048 mal 1080 Pixel. Man spricht ja von der 2K-Auflösung. Das ist, wenn man sich es genau anschaut, schon deutlich viel weniger als ein analoger Kinofilm produzieren kann. Andererseits muss man sehen, dass in der analogen Projektion eben auch sehr, sehr viel durch technische Probleme dann wieder verloren geht durch mechanische Schwierigkeiten. Also es ist mit der 2K-Auflösung erstmalig soweit der Standard erreicht, dass es also ein zumindest subjektiv ein sehr schönes und vielleicht auch besseres Bild, weil flimmerfreier und so als die analogen gibt. 4K-Projektoren gibt es schon und man kann davon ausgehen, dass das über kurz oder lang natürlich der Weg ist, wohin es geht, dass die Digitalprojektion sich durchsetzt. Aber dazu reden wir dann in der nächsten Woche noch mal ein bisschen zu digitalen Verfahren. Jetzt geht es ja mal ums Fernsehen gegen das Kino. Beim Fernsehen ist der Schwerpunkt eigentlich andersrum. Da ist die Qualität auch natürlich wichtig, soll immer besser werden, wird über die Jahre auch besser. Aber ganz wichtig ist, ein breites Publikum zu erreichen, aktuelle Informationen zu übertragen. Und man hat beim Fernsehen ja auch das Problem, dadurch, dass es Privatleute sind, die eben jetzt nicht irgendwie laufend ihre Technik aufrüsten, dass man zum Teil mit sehr einfachen Wiedergabegeräten noch zu tun hat. Also es gibt nach wie vor oder vielleicht sogar zunehmend Schwarz-Weiß oder Fernseher, ja, Schwarz-Weiß nicht gerade zunehmend, aber zumindest Fernseher mit ganz kleinen Diagonalen gibt es eher wieder häufiger, wenn man an zum Beispiel die mobilen Wiedergabegeräte denkt, dann muss man wirklich mit vielen alten Geräten rechnen und im Prinzip auch mit Schwarz-Weiß-Fernsehern nach wie vor. Man hat bei der Bandbreite ein ganz anderes Problem. Beim Kino habe ich kein Bandbreitenproblem, weil ich fahre das mit dem Laster hin. So habe ich natürlich die Funkübertragung beim Fernsehen traditionell und habe damit, und auch wenn ich es über das Internet übertrage, stellt sich nach wie vor das Bandbreitenproblem. Und ich muss meine Bilddaten sequenziell übertragen, was jeder, der irgendwie ein YouTube-Video lädt, also wirklich ganz gut kennt, dass das Bild dann immer ruckelt, weil bis dann letztlich eben hinreichend viel vorübertragen ist. Andererseits ist das Fernsehen von der Auflösung her so wenig anspruchsvoll, dass die Digitalisierung eben viel schneller passiert. Also wir haben ja jetzt die Situation, dass in den aufgezeichneten Videomaterialien, also sprich die DVD, schon seit vielen Jahren ausschließlich digitale Formate verwendet werden und auch im terrestrischen Fernsehen ist ja ganz hart umgestellt worden, dass nur noch digital ausgestrahlt wird heutzutage. Ja, vielleicht auch ganz kurz zur Geschichte, das geht so auch vor 1900 zurück, das sogenannte elektrische Teleskop zum Beispiel von Paul Nipkow. Und so richtig funktioniert die Bewegtbildübertragung über Funk hat ab 1924 und die reguläre Ausstrahlung von Fernsehprogrammen hat deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg noch angefangen, ab 1928 und hat dann so wirklich den großen Masseneffekt dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht, also insbesondere in Deutschland im Zusammenhang mit dem berühmten Wirtschaftswunder, da haben die Fernseher dann ihren Siegeszug angetreten. Damit man eine Vorstellung hat, wenn es heißt, reguläre Ausstrahlung von TV-Programmen vom Zweiten Weltkrieg, das ist ein Fernseher von 1938, dort hatten sie natürlich ein vergleichsweise kleines Bildformat, weil man die Röhren nicht entsprechend groß produzieren konnte. Es war im Prinzip ein Radio mit einem kleinen Zusatzbild. Ein paar Meilensteine historische noch dazu. Farbfernsehen gibt es circa seit 1940, also auch schon relativ lang, wobei auch die praktische Einführung in der Masse dann natürlich noch viel länger gedauert hat. Die Videomagnetbandaufzeichnung ist aus den 50er Jahren und hat natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, die Ausstrahlungstechnik in den Studios, Produktionstechnik in den Studios zu vereinfachen. MATS-UP kennen Sie ja, ne? Die Magnetbandaufzeichnung, die MATS. Vielleicht ein Punkt, wo man das erste Mal wirklich massiv richtige große Mengen Zuschauer erreicht hat. Die Übertragung der Mondlandung 1969 hatte 600 Millionen Zuschauer schon, die aber eben nur zum Teil in Farbe das gesehen haben. Ja, noch ein wichtiger Meilenstein, seit 1976 gibt es diese Heim-Videokassetten. Das erste System, das da rauskam, war von Sony, das aber leider, muss man sagen, inzwischen untergegangen ist. Ja, das ist ja so ein bisschen eine historische Einordnung. Wenn man jetzt einen ganz anderen Standpunkt einnimmt und sich überlegt, wie schaut eigentlich das Fernsehen relativ zum Wahrnehmungssystem des Menschen aus, dann kann man ja zunächst mal davon ausgehen, dass wir nur eine begrenzte Auflösung mit unserer Netzhaut haben. Also wir können da ja schon die Auflösung irgendwie einschränken. Und man sagt, dass das circa in der Größenordnung 1,5 Minuten, Winkelminuten sind, also 0,025 Grad. die wir auflösen können. Jetzt ist es so, dass wir auch beim scharfen Sehen, haben wir auch schon gelernt, immer nur einen kleinen Bereich haben, in dem wir scharf sehen. Wir haben zwar in der Peripherie Bereiche, in denen unsere Aufmerksamkeit viele Dinge mitbekommt, aber scharf sehen tun wir nur in einem relativ engen, direkt vor uns befindlichen Bereich. Und der Winkel, in dem wir vernünftig scharf sehen können, den kann man auch ungefähr eingrenzen. Das sind 12 bis 15 Grad. Ja, und wenn man jetzt von der Seite hergeht und sagt, wir haben also einen Winkel von 15 Grad, den wir scharf sehen, und eine Auflösung von 1,5 Minuten, dann kann man das ja ausrechnen. Also diese 15 Grad geteilt durch die 0,025 Minuten. Das heißt, wir haben sozusagen einen Rasterpunktabstand von 6 oder eine Rasterpunktzahl von 600 ungefähr. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Zeilen von dem Fernsehbild zählen würde, dann ist aus der Überlegung kommend zunächst mal eine Zahl von 600 Zeilen vollkommen ausreichend. Und wenn Sie jetzt in die Fernsehnormen reinschauen fürs Standardfernsehen, dann ist es da so, dass sie in der Größenordnung auch liegen. Also die Standardfernsehbilder, kommen gleich ein bisschen genauer drauf, haben 625 bis 525 in der Größenordnung, je nachdem wie man rechnet, Zeilen. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn Sie eben das Fernsehbild in der Entfernung haben, wo Sie eben auch den Betrachtungswinkel 12 bis 15 Grad haben. Und das bedeutet, wenn Sie das geometrisch anschauen, dass Sie ungefähr in der 5- bis 6-fachen Höhe des Bildes den Betrachtungsabstand haben müssen. Das heißt, das Fernsehen ist zunächst mal ausgelegt, kann man sagen, als eine Technologie, bei der Sie einen relativ großen Abstand relativ zu der Bildgröße haben. Wenn Sie jetzt moderne, sehr große Fernseher und moderne Wohnungen anschauen, die eher nicht gewachsen sind, so wie die Bildschirme gewachsen sind, dann stimmt natürlich diese ganze Relation nicht mehr. Es ist nicht so, dass man wirklich das im sechsfachen Abstand jetzt vor einem modernen riesen Plasmafernseher sitzt. Dementsprechend entsteht dann auch das Bedürfnis, die Auflösung zu erhöhen. Aber ich denke, das sind ja bei Studentenbuden, und wenn Sie dann einen kleinen, billigen Fernseher haben, den Sie irgendwo ein bisschen Abstand hinstellen können, dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass die Bildqualität des klassischen Fernsehens eben auf den Abstand durchaus gar nicht so unbefriedigend ist. Allerdings ist die Idee dabei natürlich auch, wenn man diesen 5- bis 6-fachen Höhe als Abstand anschaut, dass da keine so starke Immersion stattfindet. Das ist wie ein Bild, das an der Wand hängt. Also ich habe gleichzeitig die Wahrnehmung auf den Raum drumherum. Das nimmt mein Sehfeld nicht wirklich ein und ich tauche damit in das Bild viel weniger ein als in das ganze Erlebnis, als ich das im Kino haben würde. Dementsprechend gibt es natürlich jetzt alle diese Bestrebungen, das Format breiter zu machen, die Auflösung höher zu machen, mich näher davor zu setzen, Raumklang dafür zu erzeugen und damit diesen Heimkino-Effekt wirklich zu haben. Ja, Standardfernsehen, SDTV, sagt man, hat also jetzt nach europäischer Norm 625 Zeilen, Seitenverhältnis 4:3. Wenn Sie in das sogenannte High-Definition-TV gehen, dann haben Sie die doppelte Zeilenanzahl, 1250, und damit eine Verdoppelung des Blickwinkels, und man sollte das dann in der dreifachen Bildhöhe Abstand ungefähr anschauen. Dann haben wir noch einen Formatwechsel auf 16:9 und damit wird das doch deutlich konkretisiert, dass die Immersion einfach erhöht wird. Übrigens, dieses HDTV ist ja so ein trauriges Spiel. Das ist seit den Anfang der 90er Jahre von der Europäischen Union wirklich massiv gefördert worden. Hat man versucht, das einzuführen mit viel Steuergeld. Und bis heute, muss man sagen, funktioniert es nicht wirklich. Also es gab ja Fernsehsender, die High Definition ausgestrahlt haben, das wieder eingestellt haben. Die öffentlich-rechtlichen Sender drücken sich immer noch davor, das zu machen. Es soll jetzt irgendwie durch gesetzliche Maßnahmen in den nächsten Jahren wirklich eingeführt werden, was wahrscheinlich möglich ist, weil eben die entsprechenden Endgeräte sehr weit verbreitet sind inzwischen. Aber und auch mit DVD-Technik, digitalem Fernsehen sozusagen der Boden bereitet ist. Man muss sagen, da ist ein Riesenabstand zwischen Europa und den USA. In den USA ist digitales, hochauflösendes digitales Fernsehen eigentlich weit, weit verbreitet. Und zwar liegt es daran, dass dort viel mehr über Kabel verbreitet wird, das Fernsehsignal, und dort sehr stark einfach an dieser Umstellung auch von den Kabelfernsehbetreibern gearbeitet worden ist. Also wie gesagt, da hängen wir ein bisschen hinten dran. Dafür, wenn wir es dann haben, dann haben wir ein bisschen einen neueren Standard, nämlich MPEG-4 statt MPEG-2. Aber Es wird noch dauern. Aber jetzt mehr zur Basistechnik wieder zurück. Wir haben ein Phänomen, das nennt sich Zeilensprung. Das trifft man an vielen Stellen. Interlaced und Progressive kennen Sie vielleicht als Begriffe. Das ist genau das, worum es jetzt geht. Das ist im Prinzip das gleiche Problem wie beim Kino. Wir können 25 Bilder pro Sekunde übertragen von der Technik her und konnte man auch schon übertragen, als die Fernsehtechnik eingeführt wurde. Wir brauchen aber mehr als Bildwechselfrequenz. Wir brauchen mindestens oder vernünftigerweise das Doppelte. Also mit 50 Bildern pro Sekunde haben wir einen schönen Bewegungseindruck, auch kein Flimmern mehr. Und die Technik, die dort eingeführt wurde, ist die des sogenannten Interlacing Scan. Das heißt, wenn ein Bild angezeigt wird, dann wird eigentlich nur zuerst mal ein Halbbild angezeigt. Wenn man jetzt an den klassischen Elektronenstrahl denkt, der über eine Bildschirmröhre fliegt, dann startet es an irgendeiner Stelle und geht dann immer gleich zwei Zeilen weiter und zeichnet sozusagen die übernächste Zeile und geht so durch das gesamte Bild durch und springt dann zurück und zeichnet danach sozusagen die dazwischenliegenden Zeilen nach. Das heißt, es werden zwei Halbbilder übertragen und mit diesem Effekt, dass sie zwei Halbbilder sozusagen anzeigen, haben sie natürlich wieder eine höhere subjektiv wahrgenommene Bildwechselfrequenz, als es wirklich ist. Also es sind eigentlich 25 Bilder pro Sekunde, aber sie haben 50 Halbbilder pro Sekunde, die ihnen angezeigt werden und dementsprechend ist das Auge dann zufriedener mit dem Gesamteindruck. Aber das hat natürlich eine ganze Reihe von Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, dass Sie im Prinzip eigentlich nie das richtige Bild sehen. Sie sehen ja immer eine Mischung aus dem aktuellen Bild und dem nächsten Bild. Und genau genommen können die gerade bei schnellen Bewegungen ein bisschen gegeneinander verschoben sein. Und das merken Sie tatsächlich an manchen Stellen, wenn Sie analoge Fernsehsignale digitalisieren, dass dann bei der Digitalisierung im Vollbild diese Verschiebungen sichtbar sind und explizit rausgerechnet werden müssen. Moderne Geräte haben natürlich das Problem nicht mehr, die insbesondere intern digital arbeiten, auch wenn die mit einem analogen Signal gefüttert werden, können die natürlich das alles in den Bildspeicher einlesen und das Signal erst dann anzeigen, wenn eben das Bild komplett ist und damit das richtige Bild anzeigen. Das nennt sich dann Progressive Scan. Und Sie kennen das bestimmt von irgendwelchen Datenblättern von Fernsehgeräten. Ganz interessant ist eben dieser Zeilenrücksprung, Flyback heißt der auf Englisch, also wenn Sie sozusagen mit dem ersten Feld fertig sind oder im ersten Halbbild fertig sind, dann gibt es sozusagen eine kleine Pause, in der der Strahl hier zurückgeführt wurde und das wirkt sich in der Technik bis heute ganz massiv aus, weil so ein Fernsehsignal dann, wenn man es elektrotechnisch anschaut, eigentlich aus vier Bestandteilen besteht, deswegen sagt man auch normalerweise FBAS. Also da haben Sie das eigentliche Bildsignal, was schwarz-weiß ist, Luminanzkanal würde man sagen. Dann haben Sie ein Farbsynchronsignal, das Farbsignal. Sie haben noch zwei weitere Signale, nämlich das Austastsignal, das wirklich nur dafür da ist, dass Sie diese Rückführung realisieren und der Elektronenstrahl zurückgeht. Und Sie haben ein Synchronsignal, um die ganze Abspielung sozusagen zu synchronisieren. Das bedeutet, dass Sie im Prinzip mit solchen sägezahnartigen Signalverläufen zunächst mal leben, wenn Sie ein klassisches analoges Fernsehgerät haben. Das wäre sozusagen das horizontale Weiterschalten Punkt für Punkt und das hier ist das vertikale Weiterschalten, wenn Sie eben diesen Zeilen, wo Sie Schritt für Schritt eben diese Zeilenweiterschaltung haben und dann den großen Flyback zum zweiten Halbbild an der Stelle. Da kann man jetzt ein bisschen rechnen, was das bedeutet für diese Sägezahnspannungen. Da kommen Sie auf eine, für die vertikale Frequenz kommen Sie natürlich auf die 50 Hertz, 50 Bilder pro Sekunde und für die bei den 625 Zeilen kommen Sie auf die horizontale Frequenz von 15 kHz ungefähr. Das brauchen wir jetzt dann insofern, als wir jetzt ein bisschen rechnen können. Also wir haben 25 Bilder pro Sekunde. Das bedeutet, ein Bild ist 40 Millisekunden lang sozusagen. Dann haben wir diese 625 Zeilen. Damit kommen wieder diese 15 Kilohertz. Also eine Zeile dauert 64 Mikrosekunden, kann man damit ausrechnen. Das haben wir 40.000 1000 Sekunden durch 625. Dann können Sie ausrechnen, wie lange sozusagen das Bild, ja, der Strahl abgeschaltet ist beim klassischen Fernsehen, wo nichts angezeigt wird, die sogenannte Austastungslücke. Da gibt es horizontal immer eine Weiterschaltlücke und vor allem vertikal die große. Das sind 1,6 Millisekunden. Das kann ich jetzt wieder umrechnen in Zeilen dauern. Und das sind 25 Zeilen eigentlich. Also das ist von der Zeitdauer so viel wie 25 Zeilen. Und dementsprechend, ja, bei Vollbild haben wir zwei solche Halbbilder, gehen uns eigentlich 50 Zeilen dauern. Das Äquivalent von 50 Zeilen geht uns verloren sozusagen nur durch die Zeit, die das Bild eigentlich dunkel ist für den Rücksprung. Und deswegen sagt man häufig, wenn man diese Zeilendauer 625 oder diese Zeilenzahl 625 hat, dass effektiv eigentlich unter Berücksichtigung der Technik davon nur 575 Zeilen wirklich genutzt werden. Also das ist eines, was man mal sehen muss. Also wie gesagt, wenn man das liest, effektiv 575 Zeilen, was damit gemeint ist, ist der Verlust durch dieses Rückspringen des Strahls. Und das wird einfach umgerechnet sozusagen mit dieser bisschen Milchmädchenrechnung natürlich in Anzahl von Zeilen. Es sind schon nach wie vor 625 Zeilen, die physisch da sind. Wenn man es als Pixelbild anschaut, ist das vielleicht auch ganz interessant, wenn man das mit den Auflösungen von Digitalkameras oder so vergleichen will. Also wie gesagt, wir haben 625 Zeilen, haben ein Seitenverhältnis 4:3. Das heißt, wir können auch die quer rüber die Anzahl der Bildelemente ausrechnen. Das sind dann in dem Verhältnis rausgerechnet 833 quasi Spalten. Und das bedeutet, dass wir um die 500.000 Pixel haben. Das heißt, so ein Fernsehbild ist nur ein halbes Megapixel. Und das bedeutet natürlich, dass man mit modernen Aufnahmetechniken, digitalen Aufnahmetechniken, ganz leichtes Spiel damit hat. Das sind also, ist schlechter als Handykameras, wie sie heute üblich sind. Und deswegen haben digitale Videokameras eben oft vergleichsweise geringe Pixelzahlen, also unterhalb vom Megapixelbereich. Ist durchaus kein so großes Problem, wenn Sie das Signal wirklich nur eben als Videosignal auf Fernsehgeräten anschauen. Anders wird es natürlich dann bei Seitenverhältnis verändert oder wenn man in den High-Definition-Bereich geht, das ist ganz klar. Ja, da kommt gleich noch ein Beispiel. Testbilder sind das von verschiedenen Fernsehsendern. Was macht man mit so Testbildern? Man sieht hier zum Beispiel das, was an der Projektion ganz schlecht ist, ne, dass hier eine Linie verbogen ist. Dafür ist ein Testbild sehr gut. Sie können die Auflösung zum Beispiel feststellen mit diesen feinen Strichmustern. Ab wann ist es grau? Ab wann kann man noch tatsächlich Striche unterscheiden? Und auch hier sieht man in der Projektion, dass im Testbild die feinsten Muster, die da angegeben sind, hier in der Projektion einfach nicht mehr zu unterscheiden sind. Das macht man bewusst natürlich auch dann gerade in den Ecken, um dann eben verschiedene Darstellungsfehler zu berücksichtigen. Aber das ist vielleicht jetzt bloß so ein Einschub, weil wir letztlich ja immer noch nicht wissen, wie so ein Signal jetzt tatsächlich übertragen und erzeugt wird. Ja, Synchronsignale haben wir verschiedene, das muss man jetzt vielleicht nicht im Detail verstehen, aber im Prinzip gibt es ein horizontales Synchronsignal und ein vertikales für diese beiden Synchronisationsprobleme sozusagen im Weiterschalten. Einmal die einzelnen Zeilen und dann der große Rücksprung. Und das sind sehr massive sozusagen Spannungsveränderungen, die man da hat, die auch mit sehr einfachen schaltungstechnischen Hilfsmitteln schon erkennbar sind, weil die ganze Technik, wie gesagt, ja in die zum Teil schon in die 30er und die 50er Jahre zurückgeht. Wir haben aber heutzutage, wie gesagt, mit Farbe zu tun. Also unser Testbild hat ja nun hier ganz schön verschiedene Farben angezeigt. Und die Frage ist jetzt, wie schaut das aus, wenn ich ein Farbsignal übertragen will? Was brauche ich dafür eigentlich? Wie viele Kanäle brauche ich denn? Und das ist jetzt eine Technik, eine technische Besonderheit, die Sie tatsächlich im Alltag, wenn Sie jetzt irgendwas verkabeln, auch wirklich brauchen, also oder brauchen können, wenn Sie da ein bisschen verstehen, was passiert. Weil Sie nämlich zum Beispiel, wenn Sie jetzt ganz einfach einen Videocamcorder zum Beispiel an ein Fernsehgerät anschließen, dann haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Und da ist die Frage, was nehmen wir denn? Also wenn ich jetzt wirklich optimal sozusagen das Farbvideo übertragen will, dann hätte ich drei Rot-Grün Blauanteile eben, drei Farbsignale auf separaten Leitungen und noch separat dieses Synchronsignal, das ich vorher mal angedeutet habe. Das wäre sozusagen bei vier Leitungen das optimale Farbbild, das Sie haben können. Wenn Sie ein kleines Stückchen sozusagen der Qualität nach unten gehen, so die Grundidee ist praktisch, je weniger Leitungen, je weniger parallele Kanäle, umso schlechter die Qualität. Also wenn Sie ein Stück nach unten gehen, dann ist das nächste, was Sie treffen, ein sogenanntes Komponentensignal. Das kennen wir eigentlich aus den digitalen Medien schon. Es gibt ja diese Farbmodelle, wo man Helligkeitskanal und Kombinanzkanäle dazu hat. Und Komponentensignale funktionieren zum Beispiel so, dass Sie ein Luminanzsignal haben und dann ein oder zwei Chrominanzsignale. Idealerweise haben Sie zwei Chrominanzsignale und bei der Helligkeit ist das Abtastensynchronsignal mit drin. Das heißt, das Luminanzsignal ist eigentlich das Schwarz-Weiß-Fernsehsignal und dann kommen die zwei Chrominanzsignale dazu. Das würde bedeuten, dass Sie drei Leitungen brauchen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen S-Video-Stecker anschauen, diese kleinen Hosideen heißen, glaube ich, die Stecker, wenn Sie dort die Verkabelung anschauen, dann sehen Sie, dass dort eigentlich nur zwei Kanäle vorgesehen sind. Es gibt also ein Luminanzsignal und ein Chrominanzsignal, aber das ist halt immer noch natürlich eine Separierung zwischen Helligkeit und Farbe, was schon eine gute Qualität gibt. Und die beiden Chrominanzsignale werden dort einfach um 90 Grad Phasen verschoben auf die eine Leitung sozusagen gelegt. Das hat man also bei S-Video, dieser vierpolige Stecker, den Sie öfters treffen, ein Kombinanzsignal bei dem zwei Farbanteile, nämlich die Rot- und die Blaudifferenz eben sozusagen durch Phasenüberlagerung drauf kodiert sind. Das Ganze heißt auch YC-Video für eben Yellow, die Luminanz, und Color für C. Das Ganze nochmal ein Stück weiter zusammenzuführen, bedeutet, dass Sie auch die Luminanz und die Chrominanz nochmal zusammenkodieren in ein einziges Signal. Das ist das, was eigentlich auch über das analoge Fernsehen übertragen wird. Das ist dann dieses F-Bus-Signal und dort haben Sie eine Leitung nur. Das Composite-Video heißt es. Und wenn Sie jetzt Video anschließen, dann haben Sie ja oft diese Situation, dass Sie zwei Audiostecker haben und noch einen für Video. Ne? Also die zwei Audiokanäle für Stereo, weiß und rot meistens, und dann noch einen gelben für Video dazu. Das bedeutet, dass Ihre gesamte Videoinformation, sowohl die Luminanz als auch die Chrominanz, auf dieser einen Leitung sozusagen zusammenkomprimiert sind, kodiert sind, und dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass die sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen und die Qualität vergleichsweise geringer ist. Ist auch schon ganz okay, aber wenn Sie sozusagen auf höchste Qualität Wert legen, dann müssen Sie sich sozusagen möglichst weit in dieser Kette hier nach oben arbeiten. Also Komponentenvideo gibt Ihnen garantiert die bessere Qualität als Composite-Video. Und auch wenn Sie diese SCART-Stecker zum Beispiel anschauen, die unterstützen eben auch Komponentenvideo, wirklich separat die Luminanz und die Chrominanz-Information übertragen wird. Also das ist schon mal eine Sache, die man wissen muss, dass dieses Luminanz- und das Chrominanz-Signal voneinander getrennt oder gemeinsam überlagert übertragen wird. Und eine zweite Sache, die auch, denke ich, ganz hilfreich ist, einfach als Hintergrundwissen, ist die Art und Weise, wenn nämlich die Rede hier von Phasenverschiebungen war, die Art und Weise, wie Farbe überhaupt im klassischen analogen Farbfernsehen übertragen wird. Das läuft nämlich über einen sogenannten Farbkreis. Das heißt, Sie haben einen Startzeitpunkt, einen sogenannten Burst, und sozusagen der Moment, wo Ihr Farbpuls danach kommt, sozusagen auf dem Farbsignalimpuls kommt, das bestimmt die Farbe. Das heißt, die Frage, da läuft sozusagen ein Zeiger im Kreis und der Zeitpunkt quasi bestimmt die auszulesende Farbe oder anzuzeigende Farbe. Das ist insofern interessant, weil es da ganz verschiedene Systeme gibt. Und das ist tatsächlich ganz massiv so umgesetzt, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, in dem amerikanischen Fernsehstandard, ich habe gleich noch eine Folie, wo man sieht, dass der nicht nur in den USA verwendet wird, aber der ist als solcher bekannt, dem sogenannten NTSC-Standard vom National Television System Committee aus den USA. Dort gibt es wirklich ein Farbsynchronsignal, ein Burst, und das Chrominanzsignal wird letztlich sozusagen, wird die Farbe durch die Phasenlage, sprich den Ablauf relativ, wie weit es verzögert ist, zu diesem Synchronsignal bestimmt. Das bedeutet natürlich, wenn irgendwelche Phasenverschiebungen auf dem Übertragungskanal passieren, also wenn irgendwas sich zeitlich verzögert, dass dann sich die Farbe verändert. Und damit ist das ganze System relativ empfindlich, einfach gerade bei analoger Übertragung, dafür schlechte Farben anzuzeigen, falsche Farben anzuzeigen. Das hat auch zu dem Spitznamen von NTSC geführt, Never the Same Color, weil es wirklich sehr, sehr häufig Farbverschiebungen gibt. Im analogen System natürlich. Der Herr Bruch, der damals, glaube ich, bei Telefunken war, hat eine clevere Idee gehabt, das auszugleichen. Das ist eine deutsche Entwicklung, das sogenannte PAL-System. PAL steht für Phase Alternating Line. Ich glaube, ich habe gleich noch eine Folie, wo das ein bisschen genauer gemacht wird, aber die Grundidee ist eigentlich gar nicht so furchtbar schwierig. Das ist im Prinzip auch Phasenmodulation, das heißt, es gibt einen Farbsynchron-Zeitpunkt und dann ist die Frage, wann sozusagen danach unser Chrominanzsignal liegt, um die Farbe auszudrücken. Aber die Richtung sozusagen geht einmal nach vorne, einmal nach hinten. Und dadurch haben Sie den Effekt, dass wenn Sie zwei Zeilen miteinander, an zwei aufeinanderfolgenden Zeilen, das heißt, wenn Sie zwei Zeilen miteinander verrechnen, dann können Sie den Durchschnittswert bilden und Phasenfehler bei der Übertragung gleichen sich dann aus. Das heißt, Sie haben immer sozusagen den Wert aus der vorherigen Zeile, der möglicherweise einen Phasenfehler enthält, der Farbwert, den in der aktuellen Zeile, der auch einen Farbwert ergibt, der auch möglicherweise eine Phasenverschiebung hat, die geht aber in die andere Richtung. Und wenn Sie den Durchschnitt der beiden ausrechnen, dann kriegen Sie natürlich, weil die gegenläufig waren, kriegen Sie wieder den richtigen Wert. Und das gleiche Prinzip steckt von der Idee her auch hinter dem SECAM. Das ist Sequentielle Couleur en Mémoire. Das ist eine französische Entwicklung, wo man eben an dem Mémoire schon sieht, dass da eine Speicherung eben der letzten Zeile gibt, mit der eben auch verrechnet wird. Also das, wer Spaß daran hat, kann sich dieses Bild nochmal genauer anschauen. Dort sieht man eben sozusagen den Fehler im Übertragungsweg, der das Farbsignal verfälscht. Und einmal wird es eben im Drehsinn von oben nach unten, einmal im Drehsinn von unten nach oben, hier sieht man, geht es darauf, hier geht es darunter, übertragen. Wenn man im Durchschnitt ausrechnet, dann kompensieren sich die beiden Fehler wieder. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu detailliert. Aber das ist die Grundidee, die hinter dem PAL steckt, warum das ein bisschen farbtreuer ist. Ich habe gesagt, zu einfach zu sagen, dass das amerikanische System haut auch nicht hin. Das sind jetzt ein paar wichtige Länder, die die verschiedenen Systeme benutzen. Heutzutage, Gott sei Dank, sind die meisten Fernsehgeräte in der Lage, beide Standards zu unterstützen. Das ist aber auch noch nicht so lange her. Es ist auch erst vielleicht seit 10 Jahren oder so. NTSC in den USA, Kanada, aber auch in Japan und Korea, also in Asien relativ weit verbreitet. Das PAL ist natürlich in Deutschland, wo es herkommt, aber auch in ganz großen, wichtigen anderen Ländern ist damit eigentlich, denke ich, von der Zuschaueranzahl sozusagen, von der Nutzeranzahl, das dominierende System auf der Welt. Großbritannien hat schon früh eingesetzt, da vor allem so starke Länder wie China, Indien und Brasilien benutzen eben auch das PAL. Und das SECAM ist irgendwie stark auf die französische Einflusssphäre so ein bisschen beschränkt. Also Frankreich und Nordafrika natürlich und interessanterweise auch Russland und Polen, also im ehemaligen Warschauer Pakt, was damit zusammenhängt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass die zwar ein besseres System einführen wollten als das amerikanische, aber nicht unbedingt das deutsche System, dann haben sie das französische genommen. Ja, das waren jetzt mal ein paar so technische Grundlagen. Das ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze aufgenommen? Also wie funktioniert das Gerät, mit dem ich so ein Signal aufnehme? Das ist im Prinzip natürlich eine digitale Kamera, eine digitale Videokamera. Da muss man zwei verschiedene Typen unterscheiden. Das eine sind wirklich reine, pure Kameras, also eine Fernsehstudio-Kamera zum Beispiel, die tut nichts anderes als Videobilder aufnehmen, während das, was sie meistens in der Hand haben, sogenannte Camcorder sind, das sind Kameras mit einer Aufzeichnungsfunktion, das heißt, sie haben gleichzeitig die Kamera und das Aufzeichnungsgerät in einem Gehäuse. Also die Studiokameras, bei denen kommen hinten dicke Kabel raus und die Aufzeichnung passiert irgendwo anders, beziehungsweise moderne machen das über Funk. Und beim Camcorder haben sie eben, wie gesagt, beides in einem. Letztlich ist so eine Videokamera nicht so viel anders als eine Filmkamera, aber sie haben halt statt dem Film einen Bildwandler drin. Und Wie gesagt, es gab Videokameras natürlich auch vor Zeiten der Digitalisierung, gar keine Frage, ne? Das muss es ja gegeben haben. Damals waren das Röhren, die die Bildwandlung gemacht haben, ein sogenanntes Vidicon. Das ist im Prinzip sozusagen eine Platte, auf die lichtempfindliche Halbleiterschichten enthält, und das sind quasi Kondensatoren, die durchs Licht entladen werden, und die werden dann von einem Elektronenstrahl abgetastet, genauso wie die Röhre am Schluss bei der Wiedergabe auch. Und dadurch kann man einen Ladestrom, je nachdem wie stark der einzelne Punkt entladen wurde, messen und kann damit sozusagen wie stark der Punkt belichtet wurde, rauslesen. Heutzutage ist das mit den Vidicons schon längst vorbei. Es gibt digitale Bildwandler natürlich nur noch, und es gibt ja auch kaum mehr analoge Kameras, aber die letzte Generation der analogen Kameras benutzt auch digitale Sensoren intern. Und da sind wir mittendrin in dem, was wir schon kennen. Das können natürlich CCD-Chips sein oder CMOS-Chips. Und es gibt auch wieder diese Varianten, dass sie bei einem entsprechend aufwendigen Frame-Transfer-Chip dann einen mechanischen Verschluss brauchen. Sprich, diese Flügelblende, die wir eigentlich schon kennen, bloß wird in dem Fall nicht der Film weitergeschaltet, sondern der Ladungstransport in dem Chip gemacht. Also die Kombination aus mechanischem Verschluss gibt es hier und digitalem Chip gibt es hier genauso. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, bei einfachen Kameras mit einem Interline-Transfer auch einen elektronischen Verschluss zu benutzen und dann entsprechend keine beweglichen Teile mehr zu brauchen. Auch so ähnlich, wie wir uns das angeschaut haben bei den Fotokameras, spielt natürlich die Sensorgröße eine Rolle, wobei es da nicht ganz so viele Auswahlen gibt. Ich habe hier verschiedene Größen mal angegeben und die auch so ein bisschen einsortiert. Man muss sagen, so der sogenannte 2/3-Zoll-Sensor, der also jetzt, wenn man jetzt ein Standardseitenverhältnis nimmt, so auf 9x6,5 mm sowas geht, der ist ja schon fast so groß wie das 16 mm Filmformat, das man ursprünglich hatte. Die Filmsensoren oder die Filmbildfeldgrößen sind ja von vornherein kleiner. Das heißt, der ist typisch für Profikameras. Und auch noch relativ große Sensoren werden zum Beispiel auch in Überwachungskameras benutzt. Im Consumer-Bereich bewegt man sich dann in noch kleineren Sensoren, so ein 1/4 Zoll. Wobei sie an einer Stelle bei Videokameras sehr häufig eine Verbesserung der Qualität finden. Dort wird ziemlich häufig mit 3 Sensorsystemen gearbeitet, dass optisch die 3 Farbanteile auseinandergetrennt werden und jeweils ein Sensor da ist. Also je ein CCD pro Grundfarbe. Ich denke, die Kameras, die wir im Praktikum haben, sind auch so 3 CCD-Sensoren, wo sie eben 3 verschiedene Bilder drin haben, sozusagen für die 3 Sensoren, eigentlich für die verschiedenen Farben, was natürlich die Auflösung deutlich erhöht, als wenn sie die Pixel sozusagen teilen müssen zwischen den 3 Farben. Ja gut, die Aufnahme ist also kein großes Rätsel, da haben wir eigentlich alles schon verstanden. Die Aufzeichnung kann auf verschiedene Arten passieren. Also bei ganz modernen digitalen Kameras wird es einfach über digitale Speichermedien, also zum Beispiel über solche Flash-Speicher abgehandelt, das Thema der Aufzeichnung. Aber gerade bei höheren Qualitäten und auch sehr langen Laufzeiten muss man nach wie vor mit magnetischer Bildaufzeichnung rechnen. Das war ja auch die erste, oder geht man damit um, das war auch die erste Technik, die wir in dieser historischen Zeitleiste gesehen haben. Wie gesagt, das macht man schon sehr, sehr lange, diese Matztechnik in Fernsehstudios. Und wenn man sich das überlegt, was das bedeutet, ich will ein Videosignal auf Tonband sozusagen, auf Magnetband aufzeichnen. Wir haben schon mal eine ganz andere Bandbreite. Bei Audio kennen wir das, 20 Hertz bis 20 Kilohertz ist das Frequenzspektrum, mit dem wir es da zu tun haben. Wenn ich mir so ein Videosignal anschaue, dann bewegt sich das von 10 Hertz bis 5 Megahertz. Ja, also wir sind schon mal irgendwie Faktor 1000 darüber. Das heißt, es ist ein erheblich größeres Bandbreitenproblem. Da kann man verschiedene Dinge machen. Also eins, was schon mal ein bisschen hilft, um diese riesen Spannweite sozusagen der Frequenzen zu überbrücken, ist, dass ich nicht sozusagen die wirklich niedrigen und hohen Frequenzen verwende als meine Kodierung, sondern dass ich eine Zwischenfrequenz habe und auf das über Frequenzmodulation, das heißt Verdichtung und Erhöhung sozusagen der Schwingungen, Verdichtung und Auseinanderziehen der Schwingungen, mein Signal drauf moduliere. Damit habe ich den großen Vorteil, das macht man zum Beispiel beim UKW-Rundfunk ja auch, Man kann das schon seit langem sehr gut und ich habe zunächst mal eine Grundfrequenz, mit der ich das Signal sozusagen weiter bearbeiten kann. Die aber auch ganz schön hoch sein muss natürlich, damit das funktioniert. Ja, aber trotzdem, wenn man das jetzt ausrechnet, was die Bandgeschwindigkeit wäre, die man dafür braucht, dann müsste man ca. 40 Meter pro Sekunde durch das Magnetbandgerät schießen, um eine vernünftige Aufzeichnungsqualität zu erreichen. Das heißt, ein Spielfilm bedeutet 216 Kilometer Magnetband. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das ist und was das für aufwendige Gerätschaften sein müssen. Da führt natürlich kein Weg zu so einem, mit der Technik, mit der sogenannten linearen Aufzeichnung, zu einem Camcorder, wie man heute hat, den man praktisch in die Hosentasche stecken kann. Ja, und der Trick, warum das alles doch funktioniert, ist ganz einfach. Das ist die sogenannte Schrägspuraufzeichnung, dass man mit rotierenden Schreib- und Leseköpfen arbeitet. Also was man im Prinzip hat, ist ein Band, das schräg an einer Trommel vorbeigeführt wird, auf der rotierende Schreib-Leseköpfe sind. Das Band wird im Prinzip schon genauso geführt, wie man es beim klassischen Magnetband hat, aber eben schräg. Und durch die Kopftrommel erreichen Sie, dass Sie eine Schrägspur nach der anderen sozusagen in so einer Art Spiralprinzip auf dieses Band schreiben. Also wenn man das sich praktisch anschaut, dann bedeutet das, dass Ihre Spuren, wenn das jetzt hier, das ist ein Ausschnitt aus dem Band, das läuft sozusagen hier in horizontaler Richtung dahin. Auf dem sind auch ein paar magnetische, lineare Anteile drauf. Zum Beispiel die Audiospur ist linear. Dass sie aber dann für das Videosignal in dem gleichen Abschnitt eben ganz viele parallele Spuren haben, die sozusagen ein Signal viel höherer Durchlaufgeschwindigkeit des Bandes auch simulieren. Das heißt, sie haben dadurch, dass alle diese Köpfe sozusagen an dem Band vorbeikommen, haben sie im Prinzip Verzehnfachung oder so der effektiven Bandgeschwindigkeit. Sie kriegen praktisch 10 parallele Spuren dahin, haben aber trotzdem fortlaufend ein fortlaufend kontinuierliches Signal, das sie auslesen. Wobei es da ganz verschiedene Systeme gibt, wie die Spurwinkel ausgerichtet sind, wie weit es eben lineare Anteile gibt, so Kontrollsignale, so Steuersignale, wo man Anfang von der Spur erkennt, die wird man immer brauchen, aber ob das Audio zum Beispiel mitgemischt wird auf die Schrägspuren oder separat ist, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Aber die Grundidee zunächst mal ist diese Schrägaufzeichnung und die ist uralt. Also für analoges, unkomprimiertes Video hat man das auch schon mit Schrägspuren gemacht. Auch die VHS-Videorekorder arbeiten mit Schrägspuren. Das ist eins von den frühen Systemen, aber jetzt kein Prototyp oder so, sondern eins, das wirklich eben im Fernsehstudio im Einsatz war. So ein Ampex-Video-Magnetbandgerät, das irgendwie eine Tonne wiegt und mit 4 rotierenden Köpfen im Schrägspurverfahren eben Video aufzeichnen konnte aus dem Jahr 67. Ja, das ist ein Versuch, die so ein bisschen einzuordnen, die verschiedenen Verfahren, die es gibt. Also im Prinzip interessant für uns ist natürlich vor allem der neuere Bereich hier. Die Frage ist zunächst mal, bei den verschiedenen Standards gibt es separate Spuren für Luminanz und Chrominanz. Also werden, um hohe Qualität zu erzeugen, wie wir es vorher angeschaut haben, die Farb- und die Helligkeitsinformationen voneinander getrennt und aufgezeichnet oder werden die gemischt. Und Sie sehen, dass es da eine ganz große Vielzahl von einzelnen Signalen, von einzelnen Standards gibt. Die Komponenten hier zum Beispiel, das Komponentensignal, das ist natürlich eben entsprechend eine sehr hohe Qualität schon im Vergleich zu denen da oben, die die Farbe sozusagen mit reinmischen aufs Signal. Und hier sind wir dann im digitalen Bereich, da gibt es auch wieder einen Unterschied zwischen Composite und einem Komponentensignal. Und Sie sehen, da gibt es also eine ganze Reihe relativ neuer Standards. Die Studio-Standards werden mit D1, D2, D3, D5 bezeichnet. D4 gibt es nicht, weil das ganz stark aus der japanischen Kultur geprägt ist, diese Standardisierung. Und in Japan bringt die Zahl 4 Unglück, deswegen hat man die ausgelassen. Aber ein anderer Standard, den man vielleicht auch immer mal wieder trifft, ist das sogenannte Betacam, von dem es analoge und digitale Varianten gibt, was von Sony eingeführt wurde und was im Studiobereich so der Standard ist. Ein System, das Sie bestimmt immer mal wieder treffen, wahrscheinlich irgendwo auch im Haushalt noch haben, das aber natürlich ganz stark am Auslaufen ist, ist dieses VHS, das Video Home System. Das kann man vielleicht als ein Beispiel sich jetzt mal noch ein bisschen genauer anschauen, um zu verstehen, was das jetzt in der Praxis bedeutet mit allen diesen Schrägspuren und Farbsystemen. Also erstens mal ist es historisch interessant. Das ist von der Victor Company, der japanischen Victor Company, JVC, entwickelt worden, wobei die Patente ursprünglich sogar von Sony gestammt haben, aber die gekauft wurden. Und es ist im Prinzip sozusagen eine vereinfachte Massenmarktversion von Ideen, die Sony entwickelt hat. Während Sony parallel das Betamax-System auf dem Markt hatte, den ersten Videorekorder überhaupt, und auch ein deutsches System, das Video 2000, auf dem Markt war. Für Sie ist das alles Historie. Ich habe das noch erlebt, dass man eben wirklich im Elektroladen eben nebeneinander die Betamax, die VHS und die Video 2000 Systeme hatte und die sich gegenseitig irgendwie das Leben schwer gemacht haben, welcher besser ist. Na, Sie haben es so ein bisschen jetzt gerade erlebt mit dem Nachfolger der DVD, ne? Blu-ray und HD-DVD. So ähnlich war das eine Zeit lang. Durchgesetzt hat sich das schlechteste System, nämlich das VHS, das ist das hier, hat das gleiche Bandmaterial wie bei professionellen Systemen und eine relativ langsame Bandgeschwindigkeit, 2 cm pro Sekunde mit Diagonalaufzeichnung. Und Sie haben wirklich eine Spur für Luminanz und Chrominanz. Das heißt, da ist wirklich ein Kompositsignal drauf. Man spricht dann manchmal von Color Under, das heißt, das Farbsignal wird in einem Frequenzbereich sozusagen unterhalb des sozusagen niedrigeren Frequenzen als das Helligkeitssignal kodiert. Eine Auflösung gibt es natürlich auch, die man ausrechnen kann. Das sind 250 Linien. Das ist natürlich, wenn Sie, also rein die technisch mögliche Auflösung, wenn Sie überlegen, dass Sie die 600 Linien schon im Fernsehstandard sozusagen haben, dass gute Monitore ohne weiteres 800 Linien auflösen können, dann ist das natürlich eine extrem schwache Bildqualität. Also wenn das so schlechtes Bild macht, das liegt nicht nur daran, dass das x-fach kopiert ist, original, sondern es ist einfach so schlecht von der Technik her. Die bessere Variante, die inzwischen leider auch nicht mehr so richtig weiterverfolgt wird, natürlich ist das SVHS, das immerhin 400 Linien schafft, also so in die Nähe dann von dem Fernsehsignal kommt. Aber wir sind also tatsächlich bei sehr, sehr schwacher Videoqualität. Und wenn Sie jetzt ausrechnen, wie viele Megapixel das sind, das sind keine Megapixel, sondern es sind eben bloß ein paar Tausende, Hunderttausende. Da ist natürlich auch weiter dran gearbeitet worden. Es gibt auch eine digitale Variante von VHS und High Definition VHS. Das ist so ein typischer Fall, wo man sieht, dass so Standards dann irgendwie versucht werden, am Leben zu halten. Es gab ja auch digitale Kompaktkassetten zum Beispiel, was aber im Prinzip keine praktische Rolle mehr spielt, weil die optischen Aufzeichnungsmedien das eben komplett abgelöst haben, die man ja auch beschreiben kann inzwischen. Also wie gesagt, jetzt alle diese Standards, die 1 bis die 5 im Detail durchzugehen, ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen zu viel. Ich denke, das Grundprinzip sollte klar sein. Vom weiteren Verlauf jetzt in der Vorlesung habe ich folgenden Plan, dass ich in der nächsten Vorlesung ein bisschen was über Digitalisierung von Video erzähle. Dann geht es in der nächsten Vorlesung über Videoschnitt, ein kleines bisschen so auch Gestaltungsprinzipien hinter so einem zusammengesetzten Video, weil man natürlich nicht in die Tiefe gehen kann. Und Videoschnitt, dass Sie vorbereitet sind für die Praxis, eben auch ein paar Grundkonzepte kennen und nicht alles von Grund auf lernen müssen im Praktikum. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, dann eben das letzte Drittel oder so der nächsten Vorlesung wieder der Sprung rüber zu Java. Wie schaut denn eigentlich so ein Videonachbearbeitungsprogramm als Programm aus? Wie wird man sowas mit Java programmieren, wenn ich ein Video verändern will? Und dann ist das Thema Video sozusagen von meiner Seite beendet. Dann kommt noch die externe Vorlesung hinterher über wirklich Drehen in der Praxis. Und dann geht es als nächstes dann in Audio. Aber dann sind wir schon weit nach Pfingsten. Soweit brauchen wir dann nicht vorausdenken. Also für heute Dankeschön.